Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, dem auch investigativen Journalistik-Podcast mit Peter Klöppel und Antonia Rados.
Ist das offiziell mit dem anderen Studio?
Ist es wirklich?
Das muss man sich mal vorstellen. Boah. Die erste Staffel ist noch nicht einmal vorbei. Sie bauen ein neues Studio, nur für Tim Meltzer.
Oh, endlich. Dann kommt Olli Schulz auch mal.
Ja, aber ich habe auch gehört von wegen, dass die Leute sich beklagen darüber, dass ich nicht immer am Mikro bin. So, setzt ihr mal hier 2 Stunden lang, irgendwie hört meine Laberei an und sitzt auf diesem unbequemen Holzbänken. Ernsthaft?
Ja, ich mache ja das Gleiche und ich kann auch ins Mikro sprechen.
Du wiegst aber auch 40 Kilo weniger.
Ja, das stimmt.
So, und das 50. ist, ich habe Bandscheibe heute, ich war auf dem Dom.
Oh, das was, war geil. Was bist du gefahren?
Ich liebe den Dom. Hä?
Was bist du gefahren? Achterbahn? Oder wo hast du Bandscheibe gekriegt?
Bandscheibe habe ich lustigerweise in so einem Vergnügungshaus, ich sag mal so ein Laufhaus für Kinder.
Nee, ach so.
So wo
im Laufhaus für Kinder.
Was? Naja, wo so lustige Spiegel drin sind und wo der Boden sich immer bewegt und die Untergründe sich variieren und man Luft ins Gesicht bekommt und solche Sachen. Und da habe ich bei so einem wackelnden Ding, das sah eigentlich gar nicht so spektakulär aus, also eine Drehscheibe, habe ich mich raufgestellt und da hat es mich gedreht.
Ja, aber die Dinger sind wirklich mies.
Die sind wirklich mies, wirklich? Weil ich habe ja mehr Körpergewicht im Oberkörper als im Unterkörper.
Deine Fliehkraft wird in Tonnen gemessen.
Das heißt, meine Beine haben sich 2-mal gedreht, während der Oberkörper nur 1-mal. Und das hat die Bandscheibe zerwichst.
Sag mal, ist das hier der Breakdancer? Ich dachte, das ist für die Kinder. Nee, das ist der Meltzer. Ist das nicht bei Stand By Me, der Film?
Habe ich lange nicht mehr gesehen.
Wo die Breakdancer sind und eine fängt an zu kotzen mit dem Blaubeerpfannkuchen und der ganze Breakdancer muss sich übergeben. Das ist herrlich.
Ist das so?
Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers. Guter Film.
Das klingt gerade ein bisschen nach Trash. Nee. Was ist der geilste Trash-Film, den du je gesehen hast?
Kann ich dir sofort aus der Lameng sagen, ohne drüber nachzudenken. Club Las Piranhas mit Habe Kerkeling. Läuft komplett auf YouTube. Kannst du dir 90 Minuten angucken. Besser geht's nicht. So trashig, aber so geil und so witzig. Aus den frühen 80ern.
Ich hatte ein
Fraktus natürlich.
Fraktus ist ein super Film. Ja. Hör auf, der ist super. Der ist kein Trash. Der ist brillant gemacht.
Und Abputze von Badesalz.
Boah, soweit meine Kenntnisse über Badesalz gehen, kann das im Trash-Bereich sich bewegen.
Der Film auf alle Fälle.
Ich bin gerade überlegen, wie der Film hieß. Nicht Return of the Living Death, aber auch so ein Splatter-Movie. Ich war damals in meiner Ausbildung und wollte ein Mädchen kennenlernen und ins Kino bringen. Und habe meine Kollegen gefragt, ob die kürzlich im Kino waren und irgendwas Geiles gehen, weil ich bin ja nicht so ein Kinogänger. Und da wurde mir ein Film empfohlen, der damals in dem Kino auf dem Kiez lief. Abaton, hieß es Abaton?
Abaton ist nicht auf dem Kiez.
Nee, das ist Grindel. Kiez, das ist Grindel. Aber so ähnlich. Ja. Aladdin, fandest du das? Da ist jetzt irgendwie das Pulverfass drin. Da war früher mein Kino drin. Und dann sind wir in diesen Film reingegangen. Und das war wirklich, der fing an mit einer Rasenmäher-Splatter-Szene.
Der Rasenmäher-Mörder?
Nee, der hat einen ganz, ganz, ganz dubiosen Namen. Also das war nur aufgrund des Namens des Filmes ist man noch nicht auf den Inhalt des Filmes gekommen. Und ich weiß noch, es fing, glaube ich, an mit einer Essensszene, wo dem einen Menschen einfach das Ohr in die Suppe gefallen ist. Sowas kann ich mich noch dran erinnern, aber wirklich unfassbar schlecht gefilmt. Also so mit Mikro immer im Bild und weißt du, so wirklich so ein B-Movie. Und dann gab es einen Meuchel-Zombie-Massenmord mit Hilfe eines Rasenmähers. Und der Special-Effekt war, dass das Blut von unten langsam die Leinwand gefüllt hat. Weißt du so?
Wann war das?
Das war irgendwann so 90, 91, 92, 93. Ich weiß nur, dass das Date nicht funktioniert hat. Ich bin relativ. Ich glaube, ich mache mal einen Beziehungsratgeber.
Machst du?
Naja, das ist so einfach, den Glauben an sich nicht zu verlieren, obwohl man immer wieder auch ins Fettnäpfchen gegriffen hat und vielleicht nicht die besten First Dates irgendwie rausgekloppt hat. Und weil, wenn ich jetzt meine private Situation beobachte, habe ich über die vielen Rückschläge, die ich erlitten habe, wahrscheinlich eine Technik erarbeitet, die zum absoluten Sechser geführt hat. Mehr möchte ich jetzt mal dazu nicht sagen.
Plus Zusatzzahl. Apropos Zahlen, vor einer
mystisch,
Woche...
Mystisch, wie wir das gerade formuliert haben.
Ja, finde ich auch.
Mystisch.
Vor einer Woche hast du 10-Jähriges mit der Bullerei. Und ich weiß, du willst nicht so viel über die Bullerei reden, aber ey, die Party war schon...
Boah, das war ein Fest.
Oder?
Ich bin so unfassbar stolz auf die Bullerei, muss man einfach sagen. Wir haben wirklich letzte Woche 10-Jähriges gehabt. Und wir haben
10 Stunden gefeiert.
Wir haben gefeiert, wie, glaube ich, nur die Bullerei feiern kann. Damit meine ich gar nicht so laut und so exzessiv und intensiv, sondern einfach ein Fest voller Liebe. Voller toller, großartiger Momente. Wir haben tagsüber, ich nenne es so ein bisschen das Rewe-Familienfest gefeiert. Irgendwie, wir hatten, war ja so. Wir hatten ein bisschen Pommelstand, ein bisschen Eis. Es gab ein bisschen was zu futtern. Wir hatten Sammy Deluxe mit den Deluxe Kids irgendwie. Wir haben gebreakdanced, wir haben gerappt, wir haben gesprayed, wir haben Dinge gemacht und wir hatten Kinderschminken, also es war Hüpfburgen. Wir hatten doppelte Hüpfburg und die Hüpfburg ist
hast
einfach...
Hast du dir mal angeguckt, es gab eine Agro-Hüpfburg, das war die rechte.
Ja.
Da haben die Kinder mit blutender Nase und mit Gebrüll und die Kiddies, die sich nichts getraut haben, die waren links. Es war wirklich
ja.
so.
Ja,
es war ein geiles Bild.
Ich war auf der linken. Ich wurde da von dem einem Fünfjährigen so dermaßen die Rutsche runtergekickt, irgendwie, weil er an mir vorbei wollte, dass ich gegangen bin.
Ja, du warst aber auf der Hüpfburg?
Auf beiden.
Gut.
Ich bin einmal, aber der Fünfjährige hat mich weggesemmelt.
Dein Schloss,
der war aber auch echt aggressiv. Du. Das war ein Fünfjähriger, der hat einige Probleme mitgekriegt. Und dann bin ich auf die andere rübergegangen und habe die Dreijährigen weggeschubst. Aber nicht mit Absicht, sondern einfach nur wegen nicht von der Körperkoordination. Nee, aber das war sehr viel Liebe. Wir hatten da schon eine kleine Bühne aufgebaut. Wir hatten Flo Mega da, wir hatten Benchrose da. Also musikalisches Rahmenprogramm. Wir hatten natürlich die Lux Kids da, die einfach mal wirklich ganz locker da gerappt haben. Einen Song, den sie an dem Tag erarbeitet haben, selber getestet. Dann sind wir reingegangen und es war wie immer ein wundervolles, vor Liebe strotzendes und triefendes Festival, kann man schon fast sagen, was getoppt worden ist durch Performances von meinem lieben und wirklich, ich bin nochmals wieder schockverliebt, guten Freund T.S. Ullmann. Dann abgelöst von, die haben die Hütte zerlegt, fettes Brot,
wirklich, ja.
Leck mich am Arsch, war das
inklusive
geil.
Inklusive Megafon.
Das war wirklich ein Fest und dann, man hat die alten Recken wieder gesehen, warum sie, also da konnte man wirklich sehen, was es so besonders macht. Unseren Kollegen hier aus dem Podcast, das Bo, mit 5 Sterne Deluxe und die haben nochmal einen oben drauf. Die haben wirklich nochmal die Kirsche oben drauf getan. Auf die
ja,
Sahne.
Wirklich.
Und es war kein Eintritt, keine Tür, keine Sicherheit, es war einfach nur Power. Es war einfach nur freudvoll. Das ist übrigens unser neuer Weinkellner, der hier gerade zur Linken reinkommt. Chris.
Das hört sich jetzt so an, als wäre seit der letzten, als der Sommelier hier war, als hätten wir ihn rauswerfen müssen.
Haben wir.
Ah, ist so.
Ja, okay, ja, das gut. ist so. Also, da hat sich ein wenig die Personalstruktur geändert bei uns im Laden. Wie hieß der nochmal? Ich weiß es schon nicht mehr. Interessiert mich auch nicht. Vergangene Lieben. Unser Weinonkel Yannick, der ist fühlt sich zu höheren berufen. Nein, der wollte sich einfach mal räumlich und auch thematisch verändern. Und wir bauen ja sehr gerne unsere Mitarbeiter aus dem inneren Zirkel heraus auf. Und ja, Chris übernimmt jetzt das Regiment. Und das ist wieder ganz spannend, weil Chris nicht so eine Weinhure ist, der jetzt schon das verkauft, das, was die Händler ihm anbieten, sondern wir dürfen jetzt gerade dabei sein. Bleib hier, Chris! Wir dürfen jetzt dabei sein, wie er sozusagen seine eigene Handschrift entwickelt. Und das ist eigentlich das Geilste in der Gastro, wenn da nicht ein fertiges Konzept ist, sondern man selber teilhaben darf an diesem Konzept. Zwei Lieblingsweine, Weiß und Rot. Erzähl ganz kurz, was wir heute haben.
Heute haben wir Machete, einer deiner Lieblingsweine.
Machete.
Rotwein aus Amerika. Und ein Grauburgunder, ganz klassisch vom Weingut Salve von Baden. Bisschen Holz gesehen, das Ganze noch schön.
Hervorragend. Beides richtige Bumsweine. Danke dir, Chris.
Was heißt Bumsweine? Also
knallen
rein.
Die wir beide verstehen.
Ja,
so,
okay,
da muss keine Enzyklopädie der Weinwelt schon durchgelesen haben, und um zu verstehen, was da irgendwie die Störnote herbringen muss. Die sind, der eine ist rot, der andere ist weiß. Momentan ist aber in den Sommeliers ist so der Grauburgunder so unbeliebt.
Unbeliebt?
Ja. Ja, eben. Der Mensch mag ihn, aber der Sommelier als solches ist gelangweilt. Also muss er jetzt unbedingt neue Dinge machen. Das erkennt man daran, dass Müller-Thurgau gerade eine Renaissance erlebt. Müller-Thurgau, früher wirklich eine saure Katzenpisse gewesen, die unsere Eltern getrunken haben im Schreber. Ey, der Chef ist in der Haus.
Ja, unser heutiger Gast.
Der Chef ist in der Haus. Der Chef ist in der Haus. Philipp war übrigens dabei, als ich mir den Bandscheibenvorfall geholt habe.
Ach.
Letztes Spielgerät. Das Laufhaus für Kinder, weißt du?
In der Rutsche.
In der Rutsche wahrscheinlich.
Ich hab noch gefragt, bist du auch gerutscht? Ich dachte, krass.
Ja, also man könnte rein theoretisch sagen, hätte ich dir nicht die Nummer von Philipp gegeben, wäre deine Bandscheibe noch in Ordnung.
So sehr geht dein Hass, wie langfristig du diese Rachegelüste ausgearbeitet hast, so 6 Monate später.
War das dumm, dann kriegst du die Nummer.
Aber ein herrlicher Name, ja. Das will ich sagen.
Und eigentlich wollten wir noch in den Wildpark Schwarzenberge am nächsten Tag, aber es ging halt nicht mehr. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich war einfach im Arsch. War einfach durch.
Schön.
Ja. So, ja, gut. Machen wir nächstes Wochenende.
Alles klar.
Ich fand nur so schön bei dem.
Haut rein, ne?
Tschüss. Bei dem Bullerei-Geburtstag zu beobachten. Ich glaube, es gab rund um die Sternschanze gab es keine Babysitter. Und das finde ich wirklich geil. Die ganzen Freunde der letzten 10 Jahre waren tagsüber mit den Kiddies da und abends aber ohne den Kiddies auf dem Konzert.
Das stimmt.
Und es war so cool zu beobachten. Und du denkst ja auch immer so, fettes Brot und 5 Sterne, ja, kennt man. Ey, und dann kommen die da hin und die haben den verdammten Laden abgerissen. Es war so, so unfassbar heiß da drin.
Es war das Abziehbild eines gelungenen Festes, ja, wie man Feste feiern sollte. Ohne Name-Dropping jetzt mal, obwohl natürlich, du kannst gar nicht kein Name-Dropping machen, wenn 5 Sterne mit Bo eine Performance abliefern, wie einfach ihresgleichen.
Bo stand auf der Bar.
Es wurde gespritzt, es wurde getanzt. Die Leute eigentlich, die standen von draußen auf den Fensterbänken, um da noch reinzukommen, weil wir, wie gesagt, keine Tür machen. Es war einfach fettes Brot, die einfach dermaßen wirklich einfach den Party-Soundtrack des Lebens abgeliefert haben, meines Lebens unter anderem. Und es war so unfassbar viel Liebe nochmal. Das war, anders kann man es nicht definieren. Und mein Team wieder, wir haben da wirklich performt, warum die Bullerei ist, weil es eben genau diese Mischung ist. Aus tagsüber Familie, freundlich, auch schon alles ein bisschen, und hinten raus einfach hoch das Hemd und yippie-yay.
Und die Polizei ist nur ein einziges Mal gekommen, weil sich ein Hund verlaufen hat.
War das so?
Ja.
Ernsthaft?
Prost auf die Bullerei.
Auf die Bullerei, auf das 10-Jährige und auf die nächsten 10 Jahre noch. Und auch auf die Nachbarschaft hier zu dem, hier die Company, den ganzen Puff hier veranstaltet, OMR.
OMR.
Apropos. Wurden wir aufgefordert, habe ich einen Brief heute gekriegt.
Was?
Da wurde ich heute aufgefordert, dass ich auch mal was Positives über OMR sagen soll.
Sagst du oft.
Ha? Ich sag das
oft. Sehr oft. Du sagst, die finanzieren dein Leben. Du sagst, die tragen dich hoch, weil du keinen Bock hast, die Treppe zu laufen. Du sagst schon viel.
Na, muss man aber sagen, es ist natürlich eine Company, die nicht nur in anderen Bereichen sehr innovativ und fantasievoll an die Sache rangeht, also mir einen Podcast anzubieten und dann noch einen Partner dazuzusetzen, das ist ja schon, ich sag mal, da hat man sehr viel Glauben ans Gute im Menschen. Sprich, dass ich irgendwann mal die Fresse halte.
Hier, Tim.
Übrigens, dein Römö, was steht da auf deinem Mikrofon?
Rode.
Da das Mikrofon direkt davor, sieht immer aus wie Rewe. Ich habe immer das Gefühl, wir sind Rewe gesponsert.
Nee,
aber vielleicht will Rewe mal.
Ja, vielleicht will
oder Rewe Edeka mal. Oder Edeka oder Spar.
Ja, wir lieben
oder Metro.
Ha? Hier, apropos Wein.
Ja.
Wir haben einen Leserbrief bekommen und den finde ich so unfassbar lustig.
Hm. Warum kriegst du immer die Leserbriefe und ich nicht?
Ist das doch... ist ganz einfach Antwort. Du kriegst sie auch, du liest sie nur nicht. Hm. Also pass auf, Björn Endert schreibt.
Hm. Das ist wirklich Darf man gut. den Namen sagen?
Ja, natürlich. Okay. Björn Endert schreibt. Ich höre gerade euren Plausch mit Ines Agnoli, Veganerin ihres Zeichens. Ihr habt euch Wein bringen lassen. Sie fragt, das ist eine super Frage, war dieser Wein vegan? Ich habe den Sommelier gefragt, es war kein veganer Wein.
Weshalb? Wegen Klarifizierung oder wegen Hefe?
Das kann ich dir nicht sagen, aber mich hat so gewundert, dass nicht nachgefragt wurde von einem veganen Gast, ob dieser Wein vegan ist.
Ganz ehrlich, also gute Frage, ne? Also ja, rein technisch gesehen.
Total gut aufgepasst.
Muss man sagen. Aber nochmal auf den letzten Podcast zurückzukommen. Ich war ja sehr überrascht, das hat man deutlich gemerkt, aufgrund der Anwesenheit von Ines, und brauchte auch so ein bisschen rein. Und dann fand ich, war es auch so toll, dass wir eben Ines als Gast hatten, weil es eben nicht immer das kulinarische Klischee gewichst werden soll, sondern es wird einfach mal geplaudert und man arbeitet sich an Themen ran, wie man das an so einem schönen Essenstisch eigentlich machen sollte. Da würden ja auch nicht 10 Gesprächspunkte abgearbeitet, sondern das Gespräch fließt. Und ich fand, dass das sehr schön geflossen ist und dass wir sehr viel humoristische, allerdings auch manchmal etwas übertrieben sexualisierte Themen haben. Das liegt aber daran an der Thematik ihres Podcasts, aber dass wir das auf eine sehr würdevolle Art und Weise, bis auf kleine Spirenzchen meinerseits, auch hingekriegt haben. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass Ines da war.
Das freut
mich. Haben einen Podcast gehabt, wo so 50-50 war, glaube ich.
Das war der, ja.
So 50% haben gesagt, Alter, was für eine Fäkalschublade wird denn hier gerade geritten, und die andere war so toll, erfrischend, anders, hätte ich niemals kennengelernt, und darum geht's, neue Welten zu entdecken, neue Themen auch mal anders zu besprechen und vielleicht auch mal in irgendeinem Duktus zu sein, der einem nicht gängig ist, aber das ist doch das Schöne an der Welt des Podcastes, dass man hier eben Dinge einfach mal ausprobieren kann, experimentieren, und bislang ist jedes Experiment noch gelungen.
Ja, ein Experiment ist nicht gelungen von einem Hörer, der arme Tropf. Dessen Namen sage ich jetzt mal nicht, Tim. Wir haben einen Leserbrief bekommen, Per E-Mail war das, glaube ich, oder Instagram, ist auch egal. Und der sagte, er ist großer Fan von diesem Podcast. Und er hat sich reingehört und er war am Anfang auch skeptisch, ob deiner Person, wie das so funktioniert. Und war total positiv angetan. Bam! Und sagte, also war die 7. Folge jetzt prädestiniert, seinen Eltern und auch seinen Schwiegereltern diesen Podcast zu empfehlen. Und dann kam die Folge von Ines. Oh Gott, und, dann schrieb er mir, pass auf. Er hat den Schwiegereltern und den Eltern Spotify auf den iPads oder so installiert. Ja. Und der ist wirklich dorthin gerast und hat es versucht wieder von den Pads.
Nein,
hat er
nicht.
Doch, hat erzählt. Aber die Eltern haben es schon gehört. Und fanden das halt überhaupt nicht witzig, dass er ihnen einen Podcast empfiehlt, wo es halt nur übers, oder teilweise.
Ging es doch gar nicht. Wir haben viel über kulinarische Dinge gesprochen.
Das stimmt. Also wenn Fisten kulinarisch ist, dann ja.
Nee, aber über Lieferversand und solche Sachen, also da haben wir viel. Also Essen auf Rädern, auf einer anderen Art und Weise. Haben wir schon gesprochen. Also das ist so. Und das ist ja das Tolle. Die Welt der Kulinarik ist halt keine einseitige. Es ist eine sich drehende und bewegende und kreisrunde Geschichte. Hat mal übrigens Ralf Zacherl, ein von mir sehr geschätzter Kollege, mit dem ich lustigerweise...
Das hätte ich nicht
gedacht. Ja, wir sind nicht befreundet, weil wir irgendwie nicht warm miteinander werden. Aber ich schätze ihn sehr.
Okay.
Und ich glaube, auf einer komischen Art und Weise schätzt er mich auch. Und irgendwie, wir haben schon 2-3 Mal so gesagt, hey, warum sind wir keine Freunde? Weil wir müssten eigentlich Freunde sein. Von der Herangehensweise, von der Didaktik, von unserem Denken. Das würde ich, da sehe ich mich im Vorteil. Also ich spreche noch lustiger. Aber wir sind, wie gesagt, es ist nie eine Freundschaft entstanden bei uns. Und der hat mal gesagt, und das fand ich ein sehr schönes Zitat, der Kochtopf ist rund, damit man beim Kochen auch mal die Richtung wechseln kann. Das fand ich sehr schlau. Das fand ich so, das war Respekt. Und das hat er schon vor vielen, vielen, vielen Jahren gesagt. Und das hat mich damals sehr begeistert. Und so ist halt die Welt des Kochens. Ich komme jetzt gerade und dann würde ich mich auch mal freuen, irgendwas über den Gast zu hören. Von einer Reise von Kitchen Impossible. Ich werde nicht zu viel verraten, in welchem Land ich war oder wo ich war. Es endete nahezu in einem Eklat. Ich wollte zum allerersten Mal dem Originalkoch, dem wir sonst immer sehr freundschaftlich nahestehen, weil er uns ja willkommen heißt in seiner Küche und wir Gerichte nachkochen sollen, direkt in die Fresse schlagen.
Ach wirklich?
Ja, wirklich original.
Ein Mann.
Weil einfach leck mich am Arsch war der arrogant und überheblich. Ich formuliere es mal ganz kurz vor, um ein bisschen Spannungsbogen zu bauen für die nächste Staffel, die da kommt, wo ich wirklich ordentlich auf die Schnauze bekomme. Nicht physisch, aber kochtechnisch.
Du musst ja auch nur einschlagen, der Rest ist egal.
Ich fasse es mal ganz kurz. Wir hatten uns ein bisschen in den Haaren und ich sagte, du Dicker, entspann dich mal. Ich mache es heute zum ersten Mal irgendwie so und ich verfüge nicht über die Erfahrung. Dann habe ich ihn so gefragt, und wie lange kochst du denn dieses Gericht schon? Und er sagt so, nach 45 Jahren. Ich habe mit 5 Jahren angefangen, dieses Gericht zu kochen. Und da war ich schon besser als du heute. Und dann hat er mir noch angeboten, bei ihm in der Küche als Praktikant anzufangen. Und das meinte er ernst. Das war kein Spaß. Ne? Das meinte er wirklich so. Also er sagte, kochen dürfte ich bei ihm nicht, aber das Gemüse schneiden, das kann ich ganz gut. Und dann meinte ich nur so, boah. Und dann hat sich's ein bisschen verengt, so atmosphärisch. Und dann waren wir kurz davor, uns auf die Schnauze zu hauen. Ich habe trotzdem durchgezogen.
Und du hast auch kein Problem mit, wenn er das in dem Podcast so hört?
Naja, ich war im anderen Land. Der wird diesen Podcast...
Wenn, ach so,
wenn er ihn hört, wenn er ihn hört, versteht er ihn nicht. Und selbst wenn der hat sich wie, selbst wenn es sowas ein Kollege gewesen würde, der meine Sprache spricht und auch jetzt ein Verständnis von der Situation hätte, er hat sich benommen wie ein Arschloch,
okay, also
nicht ich.
Kein Deutschsprachiger.
Selbst wenn es ein deutschsprachiger Koch gewesen wäre, nochmal, der hatte kein Benimm. Das ist so.
Warst du jemals auf der Love Parade?
Ich war mal einen Tag nach der Love Parade auf der Love Parade. Ja. Das ist auch sehr lange her schon. 1995, 96 aha, gewesen und habe sozusagen die Aufräumarbeiten beobachtet. Das war schon einer der massiven. Ich glaube, da waren schon so die 500.000 Leute dabei. Das war schon krass. Also das war so das erste Mal, dass ich überhaupt, ich kam gerade aus London und da gab es sowas wie den Notting Hill Carnival.
Mhm.
Der sehr geil ist, sehr atmosphärisch, sehr auch, ich bin heute voller Liebe. Nicht nur für Rosenkohl, sondern auch für andere Dinge. Der wirklich ganz, ganz, ganz toll war. Und das war das allererste Mal, dass ich dieses massive Ding sozusagen in den Nachwehen, also die ganzen Leichen, die Druggies,
die
After-Druggies, auch am Bahnhof Zoo. Ich bin damals Bahnhof Zoo noch angekommen.
Ja, hast du dir aber auch ordentlich besorgt dann.
Und habe jemanden besucht und das war schon echt ganz spannend zu sehen. Das war so geil, nüchtern auf die Aftershow zu gucken. Das ist schon
das
eine...
Das wie Walking Dead gucken wahrscheinlich.
Ja, das hatte schon was sehr Skurriles. Das ist so, wenn du mal auf dem Festival warst, ein Konzert, so ein 15.000 Leute, Rammstein zum Beispiel. Jetzt guck dir mal nicht Rammstein an, sondern das Konzert ist zu Ende und du gehst 10 Minuten später in die Halle. seltsame Atmosphäre.
Glaube ich sofort.
Hat was ganz Skurriles.
Das menschliche Individuum, was heute hierher kommt, hat für einen Sender 1999 und 2000 die Love Parade moderiert.
Die kann man moderieren?
Ja, wahrscheinlich auf so einem Bus gestanden und für einen Sender sich von irgendwelchen Drogis verleiten lassen mit Hasenohren hinten.
Ja, aber ganz ehrlich, was kann man denn bei der Love Parade, was kann man denn da moderieren?
Ja, das kannst du ja da mal fragen. Also das hat mich wirklich gewundert. Ich glaube, das wusstest du dann auch nicht.
Aber das heißt ja 2000, sagst du ungefähr.
99 und 2000.
19 Jahre drauf. Das heißt, er muss da schon volljährig gewesen sein, also auch fortgeschrittenen Alters, so wie ich.
In der Tat. Und das Lustige ist, 4 Jahre später ist er für ein anderes Format, oder sie, für den Grimme-Preis nominiert worden. Der Kanzler-Bungalow hieß das.
Oh! Oh!
Was für eine Diskrepanz, oder?
Nee, das habe ich mal gelesen. Kanzlerbunge. Das habe ich mal, nicht Beckmann, ne? Ist das Beckmann?
Nee, weil Beckmann war nie die Schwangerschaftsvertretung für Tita von Hardenberg. Das war wiederum das menschliche Wesen, was heute hier Gast sein wird.
Ist das Max?
Max was?
Max Mohr?
Nein.
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 Guter Typ, guter Typ.
Max Mohr?
Ja, sollte noch mehr Raum.
Der hatte irgendwie eine Botschaft mal bei dir. Als du dein Kochbuch, glaube ich, promotet hast, hat er das so ein bisschen eingetütet. Ist das der immer so einen etwas roten, großen Kopf hat, ne? Mohr.
Er hat mal sensationell moderiert, hat sich mal blank gezogen. So während der Moderation. War so ein, das ist so ein Enfant terrible, ohne Enfant terrible zu sein. Der dagegen war aber mit Liebe im Herzen. Ich bin schon wieder Liebe. Thema ist Liebe. Das finde ich auch, ich bin ja auch so, ich bin gerne manchmal bockig, aber ich möchte nie böse sein. So, und wenn ich jemanden auf die Schnauze haue, dann einfach nur, weil das verdient hat. Und mir tut es dann mehr weh als
mit viel
dem. Damit viel Liebe. Verstehst du?
Mit viel Liebe.
Damit du rauskommst aus diesem Tunnel. Ja. Damit du wieder Liebe hast im Herzen. So bin ich ein bisschen. So, da habe ich gedacht. Also, Kanzlerduell habe ich mal gelesen.
Kanzlerbungalow.
Ja, meine ich ja, das habe ich mal gelesen. Weiter. Alles gut. Oh, das ist spannend. Heute ist mal spannend.
Im wahrsten Sinne des Wortes eine echte Größe im deutschen Fernsehen.
Eine echte Größe, ich weiß, das spielt jetzt auf Körpergröße an.
Ja, kann ja auch eine andere Größe sein. Vielleicht hat er einen großen Zeh. Oder ein großes Stimmvolumen.
Hast du eine große Nase?
Ich?
Würdest du sagen, dass dein Penis der Größe deiner Nase entspricht?
Definitiv, ja.
Nur aufgrund deines Körpers? Also, wir haben das
hatten schon, wir eben
ja, schon. Hatten wir schon ein bisschen diskutiert. Ja.
Ah, haben wir gar nicht zu Ende. Wir hatten gerade ein schönes Interview. Das hattest du vorhin ange...
Die Frage war, wirkt dein Penis nur so groß, weil du so klein bist? Und meiner so klein, weil ich so groß bin? Oder steht da irgendein anderer Zusammenhang? Also, ist auch egal. Was ich eigentlich sagen wollte, ist eine echte Größe. Ist das der Halaschka? Ist das der Halaschka?
Ach, guck mal, das ist ja Ewigkeiten her, dass du richtig tippst.
Ist das?
Ja.
Der Steffen Halaschka.
Das ist der Steffen Halaschka.
Der bessere Günther Jauch ist in der Haus.
Der bessere Günther Jauch ist in der Haus. Und zwar, krass, weißt du auch zu welcher Sendung? Das Intro kommt nicht.
Und das ist so albern, was du gerade machst. Da machst du hier ganz großes Feuerwerk, irgendwie das große Intro kommt, Feuerwerk, Nackttänzerin, Showtreppe.
Komm nicht.
Und vielleicht drückst du einfach. Ist kaputt. Achso, kaputt. Intro ist kaputt.
Ja, sicher, ist kaputt, Tim, ne? Du bist kaputt. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Der Halaschka! Ich freue mich. Ich hab, warte, ich bleib mal sitzen, weil ich hab Bandscheibe.
Ach, ehrlich?
Ja, ich hab Bandscheibe.
Du wirst auch nicht jünger.
Das liegt wegen meines Körperschwerpunkts. Ich freue mich. Der Halaschka.
Ja.
Herrlich.
Ja, ich lade nur noch Menschen ein, die wissen, wie man in die Mikros spricht. Weil sich die Leute dauernd beschweren.
Aber ich mache das gut inzwischen.
Du machst
das, also heute mache ich das ganz toll. Ich freue mich sehr, vor allen Dingen, weil der Halaschka, wir haben hier ungefähr 48 Grad Raumtemperatur und die Sylter Brezel um den Hals trägt.
Ja, aber auch stimmt. Nur weil ich gerade gesagt wurde, dass ihr hier Trockensauna ohne Aufguss macht und dann habe ich schnell abgelegt. So, und den Pulli um die Schulter geschwungen.
Aber gerade frisch von Sylt eingeflogen oder was? Hat die Klamotte zu bedeuten.
Die Klamotte hat nur zu bedeuten, dass mir gesagt wurde, es ist heiß.
Ja, aber
und ich dachte, ich könnte heute mal ein bisschen langärmlich tragen, es war so unentschieden. Aber jetzt ist auch gut.
Aber jetzt passt das. Ja. Du siehst anders aus im T-Shirt, einfach salopp da rübergeworfen, weil du hast ja so eine gewisse wie soll ich sagen, Seriosität im Rahmen dessen, was du sonst so machst.
Ich dachte, du sagst im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Nein. Im Rahmen, was du ja sonst machst. Du machst ja investigatives und journalistisch tiefgreifendes Unterhaltungsfernsehen. Schön und ich finde das wirklich. Das ist beides. Die Love Parade. So ist es. Stern-TV. Du hast die Love Parade moderiert?
Nein, ich weiß nicht, was ihr hier beredet habt. Ich konnte nicht zuhören.
Mir wurde gesagt, du hättest im Jahre 1999 und 2000 die Love Parade moderiert.
Es gab Sondersendungen zur Love Parade auf Arte und da war ich in zwei Jahren an zwei Produktionen beteiligt und als Reporter. Außerdem haben wir in dem Jugendmagazin, das ich damals in den 90ern moderiert habe, natürlich auch jährlich immer die Love Parade mitgenommen. Das heißt, es gab immer Spezialausgaben zur Love Parade. Auch das habe ich gemacht. Also es ging in meinen Berliner Jahren nicht an mir vorbei, auch beruflich nicht.
Aber du machst jetzt ja nicht den Eindruck, dass du einer von den coolen Jugendlichen gewesen bist.
Ich habe 96 oder 97 einmal pinke Haare ausprobiert. Also kurz geschoren und pink gefärbt. Das war so die verrückteste Phase.
Wir sitzen im selben Opfertopf. Also ich bin ja auch jemand, der sich visuell sehr stark ausprobiert hat. Kurz rasiert und blau, das war eine ganz gute Phase. Das sah ganz lässig aus. Aber ich hatte auch wirklich mal, hatte ich meine eigene Bude, war aber durch mit der Schule, habe auf dem Kiez gearbeitet bei Easy Rider damals. Sensationeller Laden. Und hatte ein Outfit, was gewöhnungsbedürftig war. Es gibt leider oder Gott sei Dank keine Fotos davon. Ich hatte Creepers an. Creepers sind so Plateau, so der Vorläufer von den Buffalo-Turnschuhen der einfachen Mädchen aus den Vororten von Hamburg.
Deswegen hast du heute Bandscheibenprobleme.
Wahrscheinlich. Ich hatte eine Kuhfellhose an. Eine aus Kuhfell. Imitat, maßgeschneiderte 501. Und
das war eigentlich damals schon scheiße.
Das war auch damals schon scheiße. Aber ich habe gedacht, komm, biet es mal was an. Ein komisches Sweatshirt, Neonfarben, auf dem Flohmarkt damals in der Fabrik in Altona gekauft für 3 Mark und ein Irokesen in diversen Farben. Und ich kann mich noch heute dran erinnern, wie ich mal dessen Nachmittages nach Hamburg gefahren bin, um ein bisschen Wub-Wub zu machen. Und ich überholte eine Mutter mit einem kleinen Jungen an der Hand und der fragte nur ganz laut und ich war wirklich, ja, der Cojones. Ich war einfach der coolste Junge in der Stadt, dachte ich. Und ich gehe an diesem Jungen vorbei und der fragt, du Mami, geht der Papa da oder geht der Mann da auch gerade zum Fasching? Und ich so, bitte? Ich denke, ich bin der Coolste überhaupt. Da war kurz davor, das erste Mal einen Vierjährigen zu schlagen. Trotz meiner Vorjährigkeit. Aber damit war mein Selbstbewusstsein auch gebrochen. Also so, Kindermund. Moment,
du hast in einem Laden gearbeitet, der Easy Rider hieß.
Ja.
So, hat der Motorrad Einzelteile verklopft? Oder war das schon was Gastronomisches? War das eine Imbissbude?
Damit zeigst du eigentlich auf, dass du nicht zu den coolen Jungs gehörtest. Ja, weil wirklich Easy Rider war the place. Das war der Laden, wo man auf dem Kiez eingekauft hat, wenn man so ein bisschen urbane, London-Punk-affine, showige Klamotten haben wollte. Da gab es so...
Ach, da hast du gearbeitet?
Ja, ich habe Schuhe verkauft.
Der El Bundy aus Hamburg.
Ich habe Schuhe verkauft. Tim Melzer. Daher weiß ich auch relativ genau Bescheid über die Anatomie des weiblichen Geschlechtes. Weil wir waren auf der einen Seite waren wir so, also ich sag mal hier, wie hieß denn hier der verdammt, ich lieb dich.
Matthias Reim.
Scorpions. Slade damals. Also alle haben bei uns eingekauft. Die ganz Großen des Showbusiness, weil wir so geile Nietenleder
hatten. Die Großen des Showbusiness offensichtlich.
Ja. Und ich war, das war aber fest in der
Hand. Ich hätte dafür von dir wieder eine Verbalschelle bekommen übrigens.
Was? Ne? Er hat ja recht.
Aber es war gut. Es war aber auch ein flacher Spruch eigentlich.
Ja, überhaupt nicht.
Vom Showbusiness zum Showbusiness.
Nee, es war ein Punkt. Ja. Das war verbal vorbereitet, intellektuell auf meine Augenhöhe. Das war top gemacht. Okay. Auf jeden Fall dieses Lederjacken-Business, Show-Business-Klamotten war in der Hand von Sigi und Andi. Andreas habe ich neulich wieder kennengelernt, ist ein bisschen schwerer geworden, genauso wie ich, war unter anderem die Synchronstimme von Schlumpfinchen. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Als Neuling bist du nicht ins Jackenbusiness reingekommen. Also musstest du dich vom Schuhbusiness erstmal hocharbeiten. Und wir haben unter anderem eben also auch für fetisch orientierte, transsexuelle und auch, ich sag mal, dem horizontalen Gewerbe beschäftigte Menschen entsprechendes Schuhwerk angeboten. Und ich kann mich immer noch wie heute dran erinnern, als der schöne Klaus das allererste Mal bei uns, und der schöne Klaus ist eine Kiez-Legende, der dann auch seine Mädchen da beschäftigt hat irgendwie, und dann kam er dann immer rein am Wochenende und hat sie sozusagen mit neuen Schuhwerk ausgestattet. Und ich habe eigentlich das gemacht, was El Bundy sein ganzes Leben lang gemacht hat. Du hast halt vor Menschen gekniet und hast ihnen Schuhwerk auf die Füße geschoben. Und da die Mädchen allerdings schon in der Vorbereitung der nächsten Schicht waren, haben sie sich der, ich sag mal, praktikabilitätshalber dafür entschieden, relativ wenig Unterwäsche und relativ kurze Röckchen schon zu tragen.
So, aber mal zusammengefasst, ja. Wenn du also so eine Granate warst im Schuhbusiness, ja. Wenn du im Grunde der Kiezgott sozusagen vom Knöchel abwärts warst, wenn du den Großen dieser Welt eigentlich die Fußbekleidung, die Rampenshow, Bühnenbekleidung vertickt hast,
ja.
Wieso bist du dann in die Gastronomie reingescheitert? Das klingt doch eigentlich nach einer vielversprechenden Karriere.
So kann ja auch nur jemand reden, der in Physik und Geschichte gut war. Das ist wirklich reingescheitert.
Und einer Fahrraddynastie.
Ja, ich meine, ich höre hier seit 10 Minuten zu und es klingt, als ob Schuhverkaufen echt deine Berufung war.
Nein, ich habe halt die Abgründe des Lebens relativ schön früh kennengelernt, wo ihr euch alle noch drauf hinarbeitet. Und ich habe halt gesagt, was ist denn das Epizum? Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist Kulinarik. Am Ende des Tages ist der alles vereinende Moment. Unabhängig von Religion, Fußballleidenschaft, Musikgeschmack, beim Essen und Trinken, da treffen sich alle Menschen aller Couleur, jeglicher Herkunft, jeglicher Einkunft. Also wirklich, das ist für mich, und das habe ich echt früh gelernt, weil ich da auch sehr viel unterwegs war.
Tim Mälzer, vom Käsefuß zum Käsefondue. Ja,
vom Käsefuß zum Millionär.
Das wird irgendwann mal seine Biografie sein.
Möchtest du roten oder weißen Wein?
Es ist ja eigentlich Weißweinwetter, aber ich bin eher Rotweintrinker. Was habt ihr denn da? Was ist das? Ist das
Machete.
So Bullerei? Machete, dann gerne roten.
Ach, guck mal, ja. Da spricht der Kenner. Schenkst du dir selber ein, weil jegliche Bewegung gerade mit meiner Bandscheibe tut mir gerade
wirklich... Ist das hier eigentlich sozusagen Corporate Identity, dass ihr die Gäste immer mit Alkohol gefügig macht?
Nee, gar nicht.
Schmutzige Geschichten zu entlocken?
Ehrlicherweise ist das pure Gastfreundschaft.
Ah, sehr gut.
Aber fangen wir doch gleich mal vorne an. Gibt es schmutzige Geschichten bei dir? Weil ich denke schon, dass du eigentlich eher so jemand bist, der im... Boah, ich muss den Schweiß abwischen. Ich sitze nur und ich spitze.
Zumindest entstammt Steffen ja einer Pfarrer- und Lehrerdynastie. Also da muss ja was sein.
Was Schmutziges?
Ja.
Nee, eben gerade gar nicht.
Nee,
ich bin selber gespannt. Also das ist jetzt mal eine Podcast-Folge, auf die ich selber total gespannt bin, weil ich mich eigentlich für einen total langweiligen Gast halte. Aber das ist ja glücklicherweise ausnahmsweise heute mal nicht mein Job, was Spannendes daraus zu machen. Das ist ja dann euer Job.
So habe ich
jedenfalls das Konzept verstanden.
Also zur Aufklärung. Steffen Alaschka ist... Ja, ein Freund inzwischen, aber halt ein Freund, aber nicht so ein Freund, wie man vermuten könnte. Nicht wir haben uns kennengelernt als allererstes, sondern unsere Partner haben sich kennengelernt und haben eine Freundschaft, bis dann irgendwann rauskam, da sind noch zwei Leute, die zufällig in einem ähnlichen Umfeld arbeiten. Sonst denkt man ja immer, Stars und Sternchen und Menschen treffen sich auf dem roten Teppich, nehmen sich gegenseitig zu wichtig und bauen dann so ein hier, ich ruf dich mal an Ding. Das hat bei uns anders stattgefunden. Ich weiß, dass ich im ersten Moment, als ich gehört habe, wie lustig Steffen Alaschka sein kann, ich das nicht geglaubt habe, weil ich gedacht habe, wieso, das ist doch der von SternTV. Das ist doch... Das
ist aber auch bisweilen eine lustige Sendung, also finde ich zumindest.
Total. Doch, auf alle Fälle.
Vor allem,
wenn Joey Kelly am Start ist.
Aber ich finde ja gerne, ich finde, dass eine perfekte Positionierung deiner Person ist, dass dieses ein bisschen verpeilt wirkst du ja. Du wirkst jetzt nicht unbedingt so wie jeder, der jetzt, keine Ahnung, in der Diskothekenklopperei erste Reihe bist, sondern...
Aber du, oder was?
Ja, ich ja. Ich bin Terrier.
Aber es muss doch irgendwie auch noch was geben zwischen Diskothekenklopperei, erste Reihe und verpeilt, oder? Oder sind das eigentlich die beiden Extreme, zwischen denen man sich in jedem entscheidet?
Er hat eben auch gesagt, du bist der bessere Günther Jauch. Das finde ich schon gut.
Hab ich wirklich gesagt.
Das sagt er aber nur in meiner Abwesenheit. In meiner Anwesenheit sagt er nur sowas wie ein bisschen verpeilt.
Na, weil ich will nicht, also das ist so wie, ich möchte auch nicht mit keine Ahnung, Johann Lafer verglichen werden. So, weil ich bin meine eigene Person. Ich finde das super nervig und super anstrengend. Das spricht nur für die Qualität eines Vorgängers, dass er das toll gemacht hat. Aber ich glaube ja wirklich, dass ich mit einer Bravour hätte, wenn man es mir angeboten getan würde, hätte machen, gekonnt,
ja.
Wetten, das moderieren können.
Wetten, dass Tim es nicht hätte würden schaffen können und deswegen auch nicht angefragt geworden werden sollen ist.
Ich glaube
dir das auch, und zwar hättest du das super moderieren können, genau einmal.
Warum?
Weil es dann abgesetzt worden
wäre.
Du wärst vor die Tür gebeten worden. Also, Fernsehen ist ja eine Gewohnheitssache.
Ja.
Also die Menschen betrachten ja ihr Lieblingsfernsehprogramm quasi wie das verlängerte Wohnzimmer.
Ja.
Und das ist in der Umbesetzung von solchen, ikonografischen Sendungen wie Wetten, das und SternTV zähle ich auch mal dazu. Ich kann aber gleich was dazu sagen, warum das geglückt ist. Da ist es ganz, ganz schwer, überhaupt an den Rädchen zu drehen und irgendetwas zu verändern. Das Schlimmste, was du verändern kannst, ist das Gesicht. Deswegen hatte der Kollege Markus Lanz da, glaube ich, auch nie wirklich eine faire Chance zu reüssieren. Weil,
aber du hattest ja eine.
Ich hatte eine, aber auch deswegen, weil SternTV nicht 100% Günther Jauch war, sondern SchanTV lebt von tollen Reportagen. Also allein der Sendeanteil meiner Person innerhalb der Sendung liegt ja unter 50%. Da sind lange Filme, lange Reportagen. Diese ganze Arbeit toller Kollegen ist ja auch über die Jahre konstant und vergleichbar geblieben. Aber eine Show, wie Wetten, das lebt natürlich zu 110% vom Host.
Ja, und deshalb die Leute, kann ich es ja moderieren.
Und man muss mal daran erinnern, dass auch Thomas Gottschalk ein Nachfolger war von Frank Elstner. Das hatte aber...
Ah, stimmt auch.
Das hatte aber tatsächlich geglückt, weil er wirklich so eine eigene Handschrift, so einen eigenen Charme hatte und es geschafft hat, sehr schnell die Leute für sich zu begeistern. Danach war, glaube ich, verbrannte Erde. Es gibt sehr, sehr wenige im deutschen Fernsehen, denen ich zugetraut hätte, diese Nachfolge anzutreten.
Wolfgang Lippert war auch nichts, ne?
Und ich will kurz den Unterschied klar machen, wenn man mir angeboten hätte, du kannst der Nachfolger bei Wer wird Millionär werden? Ich glaube, ich wäre krachend gescheitert. Es gab nur die Chance, bei SternTV in diese, wie alle immer sagen, großen Fußstapfen zu treten, weil das Format für sich schon der Star ist. Das Format ist der Star, die Reportagen, die Gespräche im Studio natürlich auch, aber die leben nie über den Host, nie über den Gastgeber im Profil. Aber eine Wetten-Das-Show hat immer 110% von Gottschalk gelebt. Und deshalb, deswegen wäre die Nachfolge, oder ist sie ja bis heute auch sozusagen nie geglückt.
Nein, deshalb finde ich die schrullig. Nenn mir mal fünf für die Ewigkeit geschaffene Fernsehformate.
Fünf für die Ewigkeit. Du meinst, die so verbunden sind mit ihrem Host?
Ja.
Also ich glaube, dass in Deutschland, wenn das dazu gehört, ich glaube, dass Wer wird Millionär praktisch nicht zu ersetzen ist. Ich glaube, dass Kitchen Impossible nicht zu ersetzen ist.
Definitiv.
Kein anderer Koch auf der Welt könnte das so ausfüllen.
Sehe ich so.
Und im Grunde ist ja auch der Beweis angetreten, dass auch Schlag den Raab nicht wirklich zu ersetzen war.
Auch richtig.
Und wahrscheinlich wird es eine Menge... Also
SternTV.
SternTV wird...
Wie viele Jahre
sind wir frei?
SternTV wird...
Zimmerfrei, sehr gut. Sehr gutes Beispiel.
Ja, Zimmerfrei wäre schwer wieder aufleben zu lassen, definitiv. Weil die Leute, die Zimmerfrei in einem Remake, in einer Neuauflage einschalten würden, würden Götz und Christine erwarten wollen und würden auch jeden daran messen. Und ich bin auch bis zum heutigen Tage natürlich immer an Jauch gemessen worden. Und das erste halbe Jahr war die Pest, weil sich die Leute schon daran aufgehalten haben, dass ich keine Krawatte trage.
Wie viele Jahre ist das eigentlich her? Wie lange ist das
her? Ich bin jetzt im 9. Jahr.
Boah.
Ja. Also fast 2011 habe ich begonnen. Ja, stimmt.
Fast so lange wie die Bullerei.
Mit wem wirst du immer verglichen, wenn du auf dem Flughafen erkannt wirst? Eine Geschichte, die ich kenne.
Ja, das wechselt. Also ich habe eigentlich schon drei schöne Geschichten erlebt. Die eine war, dass ich auch mal nach einer Stern-TV-Sendung, das ist dann immer so 2:30 in der Nacht, zum Hotel zurückkam und draußen vor der Tür stand einer und rauchte und sagte, hallo Herr Pilawa. Das fand ich relativ originell, weil da wäre ich selber so nicht drauf gekommen. Im Zug bin ich mal von einer mir gegenüber sitzenden Dame penetrant auf Polnisch angequatscht worden. Weil sie hielt mich für Lewandowski. Das fand ich schmeichelhaft.
Ja, der Fußballspieler vom FC Bayern.
Und hat mir gesagt, ich hätte doch jetzt da und da ein Haus gekauft. Ich habe im Leben da kein Haus gekauft. Sie wollte aber auch von dieser Idee nicht loslassen. Und hinterher dachte ich, na gut. Ich
meine, die Geschichte hast du erfunden.
Nein.
Da hast du selber das Internet gegoogelt, mit wem sehe ich ähnlich und wo ich...
Nein. Und die dritte Geschichte...
Das Internet gegoogelt, wem sehe ich ähnlich.
Ja.
Und die dritte Geschichte, die ist auch sehr schön, da hat mich eine etwas betagtere Kollegin angerufen, die mich für irgendeine Veranstaltung gewinnen wollte, wollte erstmal einen netten Türöffner, schönes Kompliment loswerden und sagte, also ich muss sagen, Herr Laschka, Ihre Reportage neulich über die Royals in London, die Sie da mit dem Seemann Eggebert zusammen gemacht haben, also wirklich ganz, ganz großes Fernsehen. Und ich sagte, es tut mir leid, Frau Kollegin, ich habe keine Royal-Reportage. Doch, das war wirklich toll. Jetzt stellen Sie mal hier Licht nicht unter den Scheffel. Ich habe keine. Nein, das war wirklich ganz groß. Und dann dämmerte mir, dass ich beim Zappen im Hotel über eine solche Reportage hinübergeswitcht bin und der Kollege Ingo Zamperoni stand da rum. Und ich dachte, Sie meinen den Herrn Zamperoni? Nein, das haben Sie doch gemacht, Herr Lasch. Sie ließ auch nicht locker. Und dann dachte ich, gut, man soll auch Menschen dann nicht irgendwie zu ihm
gehen. Bist du verwechselt?
Ja, auf diverse Art und Weise. Manchmal aus der Überraschung heraus, dass der richtige Name nicht einfällt, irgendwie was teilweise sehr drollig ist. Allerdings habe ich meine Lieblingsverwechslung hat in der Schweiz stattgefunden. Da gab es ein Konzert von Sascha, Michael Mittermeier, Xavier Naidoo und Ray Garvey.
Und man hat dich für Michael Mittermeier gehalten?
Nee, und ich habe das zum Geburtstag geschenkt bekommen, diesen Auftritt in der Schweiz besuchen zu dürfen, weil wir auch alle freundschaftlich miteinander verbunden sind. Waren mit einer riesen Truppe da. Dann haben wir noch abends nach der Show, Aftershow, war erst im Hotel, das fanden wir langweilig, sind auf die Straße, haben eine Kneipe gekapert, die eigentlich schon aufgestuhlt hatten, haben gesagt, nur
Schweiz halt.
So, nur ein. Das endete natürlich mit einem kompletten Besäufnis, aber so ein schönes, familiäres Ding. Und dann stand ich irgendwann draußen und so ein Schweizer sprach mich an und sagte, wie mein Name noch Name ist. Und ich dann so, was meinst du denn? Dann sagt er, ja, ich kenne dich doch, wie ist denn dein Name? Und ich sagte, naja, Tim Meltzer. Und er sagte, nein, dein Kampfname. Und der hat mich mit dem Tiger verwechselt. So. Und das geht. Ja. Deshalb die polnische Variante ist gar nicht so weit her. Er hat in der Tat damals gedacht, und ich weiß nicht, was für ein Klebstoff der geschnüffelt hatte, aber der hat mich in der Tat mit dem Boxer verwechselt. Das fand ich schon dann ganz. Ist ja gut.
Aber ich finde so von der Physiognomie.
Also mit zwei Sportlern werdet ihr verwechselt.
Ja, gut, das letzte Mal wurde ich mit Jürgen von der Lippe verwechselt. Das fand ich nicht so geil. Obwohl ich Jürgen sehr mag. Ich finde, er hat einen großartigen, väterlichen aber ich sag jetzt von der Physiognomie, von der Körper, also.
Aber da kann man doch schon nicht mehr von Verwechseln sprechen, was? Oder? Das ist doch eher eine Wahnvorstellung.
Was, Tiger oder Jürgen?
Eigentlich beides, aber ich meine, bei deinem Backpfeifengesicht kann ich die Verwechslung mit einem Boxer kann ich noch verstehen, aber...
Es war ja auch spät und wir hatten ja auch Alkohol getrunken. Also. Aber ich fand das schon, seitdem gehe ich aufrechter durchs Leben. Weil wenn schon jemand mich nach meinem Kampfnamen fragt, das ist geil.
Wir sind über 40 Minuten und ich würde es dann doch gerne kurz mal kulinarisch werden lassen. Salat.
Steffen, was glaubst du denn, wie viele Portionen Rinderfilet wurden in 10 Jahren in der Bullerei verkauft?
Willkommen bei Fiete Gastro, dem auch mathematischen Podcast.
Aber das ist ein ganz guter Hinweis. Also, weil wir haben eben gerade so ein bisschen rumgescherzt. Ich sage ja 300 Gramm, das ist natürlich ein manuell portioniertes Stück Fleisch. Und die Anweisung ist ganz klar, eher mehr als weniger zu geben. Hin und wieder kommt es schon dazu, dass wir bei 295 Gramm lang. Ich habe neulich wirklich die Meisterklasse des Vollidioten-Gastes erlebt, wo ich auch sage, ich weiß nicht mehr, wie ich als Mensch und als Gastronom und Unternehmer überhaupt noch reagieren soll.
Er hat die Küchenwaage mitgebracht.
Er hatte eine Waage dabei.
Ach, am Platz?
Am Platz. Das heißt, er hat das Steak bestellt, holte hochgradig provokant vor uns diese Waage raus, nahm das gegarte Stück Fleisch, legte es auf die Waage und hat noch, ich sag mal so, wie sagt man das, wenn das so gefällig ist, so und wir waren im Gewicht, Gewichtsspektrum drin, so, wir hatten einen Garverlust, ganz normal, alles im sauberen Bereich, und dann hat er es auf den Teller gelegt und da sagt er noch so zu mir, so Glück gehabt, und ich so, Alter, was sagst du denn jetzt, wie reagiert man denn drauf? Und das finde ich eben manchmal auch seltsam, also Mensch, wenn du was von vornherein mit Misstrauen begegnest, von vornherein das Haar in der Konsumie finden willst,
aber das hat doch gar nichts mit Misstrauen zu tun, das hat doch einfach was mit maximaler Beschränktheit zu tun.
Komplett.
Denn ich bin doch nicht glücklicher Programm, sondern ich guck doch, ist das ein feines Fleisch?
Das sieht der Crackdealer anders, also da ist, oder der Goldhändler und der Diamantenhändler sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders, wobei da ist auch kein Gramm.
Wäre er nicht wahrscheinlich eher der Typ Mensch, der glücklicher wäre, wenn es daneben gegangen wäre, um eine schlechte Bewertung
zu geben? Ja, was wäre passiert? Was hätte ich machen sollen? Wie hätte ich? Das ist wie eine...
Geht aufs Haus. Wahrscheinlich wollte er das.
Geh raus aus dem Haus, hätte ich gesagt.
Also, wenn dir so einer sagt, Glück gehabt, dann kannst du doch nur sagen, sie auch.
Ja, ich war sprachlos. Ich bin auch weggegangen, ich konnte auch nichts sagen. Ich wusste auch nicht, wie ich mich dazu positionieren sollte.
Das ist doch gezielte Provokation. Das ist doch, da hat doch jemand ein Arschloch gehen, das er einfach ausleben muss. Und
ja, klar.
Sozusagen, der nimmt sich doch nur durch Reibung wahr.
Ja, klar.
Das gibt ja so Menschen.
Das sind aber Menschen, die heutzutage Gehör bekommen. Und wenn da jetzt an irgendeiner Stelle irgendwas schiefgelaufen wäre, was menschlich ist, wir machen manchmal Fehler, dann ist das schon. Aber wie reagierst du auf solche Leute? Ich meine, eine Kritik für das, was ich in der Öffentlichkeit mache, auch hier im Podcast, kriegen wir oft genug. Da weiß ich drauf zu reagieren, ich kann die Untertöne raushören, bin ich zu ordinär, rede ich zu viel, was ich finde, die letzten Male wirklich reduziert habe. Ich lasse den Gast jetzt auch hin und wieder mal zu Wort kommen, vorausgesetzt, er hat was zu erzählen.
Wann finden die Sendungen eigentlich statt?
Sag bitte bloß nicht, wer in der nächsten Sendung kommt, das weiß ja noch keiner.
Ist das die nächste?
Ja.
Die Folge? Ja. Oh, spektakulär. Ja.
Tim Meltzer, Redeanteil -10%.
Aber gesamt, nicht insgesamt von meinen vorhandenen 80 minus 10, gesamt.
Gesamt. Und wir sind 2 Stunden lang.
Und wir sind zu dritt.
Zu viert.
Zu viert sogar. Du
bist wirklich ein Arschloch.
Warum denn?
Ja, aber ich bin ja auch noch da.
Ja, Entschuldigung.
Ja.
Bin ich hier irgendwas?
Bin
ich in so eine Art Paartherapie reingeplatzt?
Steffen, jetzt sag ihm doch
unangenehm,
mal.
Wenn ihr
sag ihm doch mal, dass es
wenn ihr was also, zu klären habt miteinander, ich könnte kurz noch mal rausgehen.
Also. Würde dieser Mensch dann höchstwahrscheinlich eine Kritik online schreiben, die der Bullerei oder dem Restaurant ganz eventuell schadet oder nicht? Ist das ein Problem mittlerweile? Dass du vielleicht sogar nachdenkst, ihm anders zu begegnen?
Es verletzt halt. Also das ist so, wenn jemand mit einer Waage reinkommt irgendwie, dann impliziert er, dass er mir nicht vertraut. Und das verletzt. Man denkt immer so, ich bin so ein harter Hund. Aber wenn dumme Dinge mir entgegengebracht werden und so misstrauen, dann fühle ich mich schon nicht fein.
Aber warum sagst du in so einer Situation, ich darf mich kurz zu Ihnen setzen? Weil dieser Mensch hat ja, also aus dem schreit ja alles, ja, dass er ein Problem hat.
Ja.
Und dass er eigentlich auch eine Reaktion erwartet. Sonst ja, macht, also wie krank ist das denn, in ja, ein Restaurant mit einer Waage zu gehen und ja, erstmal, bevor man irgendwie sich ins Essen stürzt, das Essen abzulegen? Ja, ja. Das ist ja bescheuert.
Ja.
Dann muss man doch eigentlich sagen, darf ich mich kurz zu Ihnen setzen? Und wenn er bejaht, dann sagt man, was... Was ist Ihr Problem? Sind Sie oft enttäuscht worden in Restaurants? Wo kommt Ihr Misstrauen her? Machen Sie das immer so? Ja, also der will ja offenbar reden. Und wenn er dann, dann kriegt man ja mit, was für ein Typ ist, ob er eigentlich nur zum Beleidigen und Stänkern gekommen ist. Und dann kann man ihn ja auch nach Hause schicken.
Ja, aber gibt man ihm dem Moment nicht schon zu viel Aufmerksamkeit? Also muss er dann nicht eher seine Ehefrau schlagen oder seinen Ehemann schlagen, je nachdem, Entschuldigung.
War er denn alleine da oder hat er Begleitung?
Begleitung.
Der also hat sich sein Publikum für diese ganze Nummer
mitgebracht? Ja, aber der war es unangenehm. Das ist übrigens oft, sehr oft der Fall, dass wenn einzelne Gäste sich massiv daneben benehmen, über Unverschämtheit mit dem Servicepersonal oder mir oder anderen Leuten gegenüber, dass es dem Rest des Tisches sehr oft peinlich ist und ohne deren Wissen, dass sie im Nachhinein nochmal kommen und sagen, das tut mir wirklich leid, der hat sich gerade benommen wie ein Vollpfosten
Also ich habe einen sehr guten Kollegen, möchte sagen Freund, der hatte einen guten Wahlspruch im Leben für solche Situationen, der sagt immer, beschämen durch beschenken. Immer wenn ihm einer doof kommt, dann wird er extra freundlich. Also ein beschissener Service kriegt ein richtig dickes Trinkgeld. Das ist so das Prinzip. Und eigentlich müsste so ein Gast, also wenn der so anfängt, müsste man eigentlich, wenn du es dir leisten kannst, gleich ausrufen, wissen Sie was, das ist so eine originelle Nummer, mit der ist noch keiner aufgetreten. Heute geht alles aufs Haus. Hm? Und dann gucken wir mal einfach, wäre schön, wenn Sie es aber auch aufessen. Was er so bestellt und einfach beschämend durch beschenken, bis der Typ sich selber doof vorkommt.
Hatten wir auch schon mal, ich glaube, es war sogar zu deinen Zeiten, Gäste, die sich sehr daneben benommen haben, wo ich dann irgendwann mal mich genötigt gefühlt habe, zum Tisch zu gehen und zu sagen, passen Sie auf. Ich glaube, wir werden heute alle nicht warm miteinander. Irgendwie können wir Ihnen das nicht gerecht machen. Bitte betrachten Sie sich für heute Abend als eingeladen, um den Abend zu beenden. Damit sie dann gehen. Ne? Also ich setze Rechnung und Dankeschön, tschüss, wir bezahlen. Woraufhin er sich umdrehte, ja, dann nehmen wir noch eine Flasche Champagner.
So. Ja, und beim Rausgehen sagte er zu mir, du weißt hoffentlich, dass ich mit meinem Trinkgeld dein Gehalt zahle.
Hat er gesagt. War es im Fuß gestellt?
Ein Österreicher war das.
Aber das sind ja diese Herrenmenschen-Typen, ne? Die so eigentlich Serviceleistungen in Anspruch nehmen, um einmal wirklich die Sau rauszulassen. Einmal richtig dick den Dödel auf den Tisch zu packen und zu sagen, Freunde, ich könnte
den ist Laden kaufen. So, das ist gerade so schade, weil wenn man jetzt manchmal so diese Social Medien so ein bisschen verfolgt, es fängt gerade an, so eine Diskussion stattzuwenden, wo sich eigentlich Gast und Gastronom wieder so ein bisschen entfernen. Also wo in der Thematik sich sehr oft bekämpft wird. Und natürlich hätte ich manchmal eine Haltung zu bestimmten Dingen, aber ich frage mich immer so, wie weit ist meine Aufgabe, diesen Menschen dann auch aus diesem Loch zu holen, in dem er sich ja offensichtlich befindet. Ja. Da gibt es gerade ganz massive Diskussionen, wo sich Köche oder auch Gastronomen dafür rechtfertigen, wie ihr Preis ist. Wir haben das gerade kürzlich erlebt, vor 4 Wochen ungefähr, hatten wir einen Podcast mit Kevin Fehling.
Habe ich gehört.
Wo eine Situation aufkam, wo ich ihn relativ plump überrascht habe mit einer Frage, weil es mich einfach echt interessiert hat, ob man gehobene Gastronomie oder prägende Gastronomie subventionieren sollte. Mhm. Hab ich eine Meinung zu. Es geht nicht, also ich sage ja, aber ich rede nicht davon, ein Essen zu subventionieren, also die Brieftasche des Koches fetter zu machen, den Champagner und all dieses ganze Gedönse, sondern einfach diese Entwicklungsarbeit, diese kulturelle Entwicklungsarbeit, dieses sich mit Thematiken, mit Produkten, mit Techniken zu beschäftigen, die schlussendlich auch in die Form meiner Gastronomie einbezahlen. Also
aber ich glaube, das regelt doch in dem Fall ganz gut der Markt, oder? Also ich glaube, dass es Bereiche in der Kultur gibt und Gastronomie gehört sicherlich zur Kultur, wo das sinnvoll ist, zu subventionieren, damit diese Kulturleistung nicht ausstirbt oder damit sie ihr Publikum behält oder damit auch eine Teilhabe daran möglich ist. Mhm. Also jeder Platz in der Oper ist ja mit Unsummen subventioniert, ja, weil sonst, also nach Marktbedingungen, heute wahrscheinlich keine Oper mehr aufgeführt würde.
Richtig.
Oder nur noch die Greatest Hits.
Guter Punkt.
In 3,30.
Aber das meine ich
dann, ja. Da muss man als Gesellschaft entscheiden, finden wir das richtig? Wollen wir das erhalten, diese Kulturleistung? Wollen wir das Museum, das Oper? Übrigens, der Dom in Hamburg. Ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren in Hamburg habe ich irgendwann mal gelesen, dass der Dom subventioniert ist.
Gott sei Dank.
Ja, aber ich habe gedacht, einen Rummelplatz subventionieren. Also für alle außer Hamburger, das ist kein kirchliches Gebäude. Der Dom ist hier der dreimal im Jahr der Rummel.
Hat auf dem Heiligen Geistfeld. Hat seinen Namen her, habe ich gerade die Woche gelesen. Vom alten Hamburger Dom.
So ist es, ganz genau. Da stammt der Name her. Und das fand ich erstmal ganz absurd. Wieso soll man Wildwasserbahn und wilde Maus und Breakdancer subventionieren? Aber natürlich kann man schon argumentieren und sagen, das ist eine Sache, die für das Gepräge einer Stadt, für das kulturelle Gesicht einer Stadt so entscheidend ist. Und warum auch immer unter marktwirtschaftlichen Bedingungen wäre das vielleicht so nicht darstellbar, in der Dimension, in der Häufigkeit, keine Ahnung, da bin ich kein Insider. Und dann entscheidet man sich, man will das erhalten. Aber die gehobene Gastronomie, ist die alleine nicht überlebensfähig, glaubst du nicht?
Na, doch rein das Kochen, rein das Verkaufen von Lebensmitteln, 100%. Also nur einfach jetzt nur, weil kein Mensch dahin geht. Darum geht's nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nach Spanien guckst oder nach Skandinavien, wo eine Aufmerksamkeit touristisch als auch inhaltlich auf ein Land wie Dänemark, das Noma, ist nicht klassisch subventioniert worden, das Restaurant. Allerdings die Entwicklung drumherum, das Forschen, das sich beschäftigen mit regionalen Lebensmitteln, das wieder reaktivieren, sich beschäftigen damit, wie kriegt man wieder ein Netzwerk hin, wie kriegt man wieder eine Handelskette hin, dass man vielleicht die größte Schwierigkeit für mich in Hamburg ist es, fangfrischen Fisch von der Ostsee zu bekommen. Ist nahezu nicht machbar, außer über Privatinitiative. Mhm. Wenn ich jetzt selbstständig jemanden losschicke, den Fisch einzukaufen und dann wieder zurückzuholen, wird dieser Fisch für mich wirtschaftlich nicht mehr einsetzbar sein. Also, und das ist schade. Darum geht das ja. Es geht nicht um die schnöde Kalkulation, sondern es geht darum, was tut Gastronomie auch für eine Stadt. Und wenn wir Lichtgestalten haben, jetzt lass uns mal Kevin rausnehmen, weil der hat echt der Dreck dafür bekommen, dass er das unterstützt hat. Es war nur ein salopper Entwurf. Es gibt noch keine richtige Lösung dafür. Aber man kann sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Es gibt derzeitig Hugenkök. Ich glaube, Hugenkök hinten im Hafengebiet.
Ach so, ja.
Da ist gut, jemand wirklich unter eigener wirtschaftlicher Risikobereitschaft, hat ein ganz tolles Unternehmen aufgebaut irgendwie. Und das ist garantiert nicht leicht, dort am Anfang zu überleben. Und um ihnen diesen Start in den Markt hinein zu gewährleisten, würde ich sagen, ja, subventioniert dieses Restaurant, weil er ein Thema darüber geordnet anwendet, der totalen Regionalität, der Komplexität, der nachhaltigen Anbauweisen, der Kleinstanbieter, was Fisch und Fleisch angeht. Das kostet ein enormes Geld, was der Markt nicht mehr bereit wäre, normalerweise zu bezahlen.
Aber da würde ich immer davon ausgehen, dass es so Hebel gibt wie Wirtschaftsförderung, Standortförderung, die vielleicht dann ein bestimmtes Konzept an einem bestimmten Ort auch öffentlich subventionieren oder mit Startkapital versorgen,
ja,
oder
genau
oder,
darum
oder zinslosen
ja.
Gründerdarlehen,
danke,
was auch immer.
Genau darum ging es ja.
Ich hatte gedacht, dass du anfangs auf einen ganz anderen Punkt abhebst, nämlich ob man den Besuch gehobener Gastronomie subventionieren sollte, um das Erlebnis zu demokratisieren.
Ach so, okay.
Denn gehobene Gastronomie ist ja das, was, glaube ich, die Soziologen auch ein Distinktionsmerkmal oder eine Distinktionstechnik nennen.
Ja.
Ich gehe da natürlich hin, um auch zu zeigen, ich kann es auch. So.
Ja.
Und die Etikette und die Kleidung und der ganze Popanz drumherum, das ganze Gehabe, das
es ging jetzt wirklich
Art und Weise, sich abzugrenzen. Und da find ich den viel charmanteren Gedanken, müsste man nicht eigentlich so wie man vielleicht auch mal, weiß ich, Sozialtickets im Theater oder in der Sozialtarife, genau, also das allen möglich macht, den Zugang allen möglich macht, müsste man nicht auch allen mal den Zugang zu der Kulturtechnik gutes Essen, gehobenes Essen ermöglichen.
Das meine ich ja. Also ja. Darum geht es, um die Nachhaltigkeit und die Komplexität dieses ganzen Themas. Jetzt hat nur ganz kurz, und dann haben wir das Thema auch durch, weil das ist wirklich ein unfassbar komplexes Thema. Kevin hat meine Frage bejaht. Wir haben das Thema sehr schnell oberflächlich abgehakt. Und es haben Leute Tische storniert, also Reservierungen bei ihm storniert, weil sie das für absolut nicht akkurat finden, aufgrund einer Darstellung in der Presse. Also das Hamburger Abendblatt hat das aufgegriffen, sehr oberflächlich dargestellt, anstatt sich wirklich mal intensiv damit auseinanderzusetzen.
Nach schallenden Überschrift.
Was war nochmal die Überschrift?
Sternekoch fordert Subventionen für sein Restaurant.
Ja, also unfassbar also mieses wirklich Clickbait, was auch den üblichen Verdächtigen die Schamesröte ins Gesicht hätte zimmern müssen. Und das fand ich dann eben halt, wie weit soll denn ein Gastronom gehen, um Dinge zu sagen? Ich weiß, dass jetzt so, will man sich dagegen wehren oder hält man lieber die Schnauze, weil man eventuell Gefahr läuft, doch jemanden zu vergrätzen, eine andere Meinung zu haben, egal in welchem Bereich. Und ich finde, dass das manchmal inzwischen echt eine seltsame Bewegung erzeugt, Gastronomen, die anfangen, Reservierungsgelder zu nehmen, Stornierungsgebühren zu nehmen. Wo ich verstehe, was der Hintergedanke ist. Mhm. Aber sind wir wie ein Kinofilm? Sind wir wie ein Theaterstück? Sind wir wie eine Bühnenshow? Ist es das Gleiche? Oder muss man differenzieren innerhalb Qualitäten von Restaurants? Also bestimmte Qualitäten sollen Stornierungsgebühren nehmen. Darf ich als Tim Melzer mit der Bullerei Stornierungsgebühren nehmen? Wir haben pro Tag 20 bis 25 Stornierungen. Das bedeutet normalerweise einen extrem wirtschaftlichen Verlust, der mindestens 2 bis 3 Arbeitsplätze kostet. Oder sollte ich einfach damit leben, dass der offene Markt da ist, dass wir die Walk-ins haben, dass wir dadurch immer wieder freie Tische pro Abend da haben? Also genau, aber dieses... Es ist so ein Gegeneinander.
Frage der Exklusivität der Zutaten zum Beispiel. Also ich kann mir vorstellen, ohne dir zu nahe zu treten, dass die Zutaten für The Table, für diese 22 Plätze, die sie haben, eventuell exklusiver, schwieriger zu bekommen sind und dementsprechend auch teurer sind als 2,5 Tonnen Entrecote. Oder also hat das eventuell auch was damit zu tun?
Dass, sicher hat das was damit zu tun.
Oder? Also wenn ich gar nicht.
Und in dem Moment ja, kann man es dann ja verstehen, wenn Kevin The Table sagt, wir sind für eine Stornierungsgebühr.
Nein, aber wenn wir bei 22 Plätzen vier Leute stornieren an dem Abend, dann ist das ja, lass mich kurz rechnen, fast ein Fünftel.
Ja. Im Weißen Haus.
Und des Umsatzes, die wegbrechen. Ja, genau. Wenn bei dir in der Bullerei vier Leute stornieren, dann lacht ihr doch, weil ihr wisst, es kommen sowieso noch ein paar Betrunkene vom Kiez reingestolpert, die sagen, habt ihr noch einen Tisch für uns?
Na, wir lachen nicht, wir haben die Erfahrung gesammelt, wo wir auffüllen können und wo Stornierung uns nicht berührt.
Aber es schlägt nicht gleichermaßen eine Kerbe bei euch in den Abendumsatz, wenn vier Leute stornieren.
Das kommt drauf an. Wenn bei uns 500 Euro fehlen in der Kasse am Abend, ist das ein Mitarbeiter. Fertig. Ja. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Also die müssen irgendwo aufgefüllt werden. Ich habe zwar 100 Mitarbeiter, aber trotzdem muss ich diese 100 Mitarbeiter bezahlen. Und ob bei dem 500 wegfallen oder bei mir 500, es betrifft Kostenstrukturen. Ja. So, und am Ende des Tages, Gott sei Dank, arbeiten wir positiv, also mit einer schwarzen Zahl. Das heißt, die wird etwas kleiner. Aber nochmal, warum soll, das ist ja immer diese Frage als Gastronom. Wir haben ja festgestellt, dass Gastronomie sehr oft über Selbstausbeutung funktioniert. Mhm. Was kaum einer sieht, wenn ich abends um 10 noch im Restaurant bin, dass ich heute Morgen um 9 angefangen habe. So, das sind 15 Stunden. Wenn ich dann mal nicht fröhlich bin für ein Foto oder weil ich müde bin oder weil ich los muss, weil meine Familie wartet oder. Das sind ja so Komplexitäten, die kaum einer versteht. Vorher war ich ja schon Steuerberater, Personalberater, Kreateur, Architekt. Ich habe Marketing betrieben, ich habe das gemacht, eingekauft etc. Ja. Und jetzt bin ich nur noch der Gastgeber. Und das hat aber ein Arbeitspensum von, gerade ich beobachte das, ich arbeite nicht mehr physisch, so wie ein Mensch, der 9 bis 17 Uhr arbeitet. Ich arbeite nicht 8 Stunden am Stück durch, da gehört auch mal Kaffee trinken dazu und auch mal eine kleine Plauderei. Aber es ist Arbeit, ich bin anwesend und ich bringe da ganz, ganz, ganz viel ein. Und das macht man, und das ist, glaube ich, auch das, was Kevin sagte, wenn du eine bestimmte Qualität haben willst, funktioniert das nur über Selbstausbeutung. Wenn wir aber Modern Times haben wollen, das heißt Arbeitszeiten etc., solche Dinge, dann darf man auch mal drüber nachdenken, wenn wir das nicht verlieren wollen, ob man sowas vielleicht mal subventioniert.
Da passt eventuell eine kulinarische Gastfrage ganz gut rein an dich, Tim, und auch an dich, Steffen, was die Meinung angeht. Das kam über Instagram, das ist eine Social-Media-Plattform, Tim.
Der ich übrigens jetzt leidenschaftlich folge. Es gibt einen zweiten Account, dem ich folge. Das mag euch überraschen.
Dein eigener.
Ich folge im Wesentlichen. Nein. Oh, das wäre auch schwierig. Ich folge mir natürlich, weil ich das toll finde, was ich so poste.
Irgendeiner muss dir ja auch folgen.
was ich so poste. Und fühlt sich ganz anders an. Und was...
Vor allem, ich weiß aus sicherster Quelle, dass du erst dem falschen Fide Gastro-Account gefolgt bist. Also pass auf,
Benedikt. Nee, lass mich doch nur sagen, den zweiten Account, den ich folge. Ja. Fide Gastro.
Okay, was ist denn der erste?
Tim Melzer. Ja, mir. Das eine ist Tim Melzer, das andere ist Fide Gastro, weil ich das echt toll finde, was da der Fide da macht. Das sind tolle Videos, tolle Geschichten, immer drumherum, hier nochmal eine Frage, da nochmal ein kleines Zitat da. Das ist richtig lustig, ist richtig gut.
Das sind
gut.
Die Jungs und Mädels von OMR, die all diese Fotos und Videos
drehen. Wahnsinn, aber wirklich toll, richtig spannend. Einer der besten Instagram?
Ja.
Profil? Sag mal Profil?
Ja, aber ehrlicherweise ist das so gut, das ist fast schon Insta-Kilo. Das ist nicht mehr Instagram.
Da ist er wieder, der Mergit.
So. Also passt auf. Ich habe eine kulinarische Gastfrage für euch. Was ist eure Meinung zu 7 Euro und mehr für eine Flasche Wasser im Restaurant? Und sollte man dies insbesondere in höherpreisigen Restaurants in den Menüpreis nicht vielleicht sogar inkludieren, Tim, da schließlich in den meisten Fällen auch eine geraume Menge an Wein getrunken wird? Ich habe nun mittlerweile diverse Konzepte in verschiedenen Stufen von Gastronomie erlebt, wo manche geschlagene 15 Euro für eine Flasche Wasser, manch einer es in den Menüpreis inkludiert und in manchen Leitungswasser umsonst angeboten wird, insbesondere in Österreich.
Steffen, antworte du doch mal.
Ich finde die Frage total falsch. Also die langweilt mich geradezu, weil die ist ein bisschen... ich finde die Frage, ob eine Flasche Wasser eigentlich umsonst sein müsste, das steckt ja dahinter, das ist ein bisschen wie mit einer Waage in die Bullerei gehen, das Fleisch abwiegen. Denn da steht für mich so der Gedanke hinter, kriege ich am Ende genug für mein Geld. So. Und ich finde eine Flasche Wasser für 7 Euro, also reden wir von einer großen Flasche Wasser? 0,7?
Ja. 0,75.
Ja. Das finde ich jetzt, klingt erstmal, wenn das ein ordentliches Mineralwasser ist, finde ich noch einen fairen Preis.
14 Mark?
Ja, aber
es... Digga, komm mir nicht mit den Postleitzahlen, die vierstellig waren. Also weiß ich, also 14 Mark, Karussell von 50 Pfennig.
Weißt du deine Postleitzahl noch vierstellig?
Ja, 2000, Hamburg, fertig.
Ich rechne ja ganz anders. Also wenn ich ein Glas Wasser 0,2 bestelle und dafür 2 Euro auf der Rechnung stehen, dann klingt das für mich erstmal nicht nach Wucher. Wenn die Flasche 0,7 7 Euro kostet, dann ist das der gleiche Preis pro Tropfen Wasser. Aber ich finde, das ist doch eine Kalkulationsfrage, ob man die Flasche einzeln verkauft oder ob man das Essen ein bisschen teurer macht und sagt, Wasser gibt's für Umme oder den Wein ein bisschen höherpreisig verkauft.
Also, Mineralwasser für Umme finde ich auch absurd.
Ja, also am Ende, das ist so, weiß ich nicht, wenn ich am Ende aus dem Restaurant gehe und denke, Alter, war das aber eine Wucherrechnung, dann werde ich da wahrscheinlich nicht mehr hingehen. Ganz einfach so. Und wenn ich das Gefühl habe, ich werde für jeden kleinen Scheißdreck, für jede Scheibe Weißbrot extra abgerechnet, würde ich wahrscheinlich auch nicht hingehen, weil mir das viel zu anstrengend ist und weil ich viel zu sehr das Gefühl hatte, ich werde hier über den Leisten gezogen. Aber 7 Euro für 0,7, weiß ich nicht. Das kommt drauf an, ob ich da glücklich bin, ob der Abend gut ist, ob der Gastgeber toll ist und ob er das verlangen kann für das Erlebnis. Es ist ja kein Supermarkt, wo ich sage, drüben kriege ich die gleiche Flasche für weniger Geld. Ich will ja in das Restaurant gehen, ich möchte das kulinarische Erlebnis haben, ich möchte einen tollen Abend haben und...
Ja. Aber das kennst du ja vorher nicht, wenn du in die Speisekarte guckst und meinetwegen siehst, das Wasser kostet 7 Euro, weißt du ja nicht, ob es am Ende wert gewesen ist, weil das Gesamtbild gestimmt hat. Und also, das ist ja nicht meine Meinung, sondern Benedikt fragt das.
Ich finde viel entscheidender, ist es ein regionales, okayes Mineralwasser oder wird mir da irgendeine hawaiianische Vulkanquelle, die durch einen Goldfilter gegossen wurde, für, weiß ich nicht, 20 Euro aufgetischt, da ist, finde ich dann einfach albern. Also das ist dann so, das ist wieder Distinktions... Kacke.
Zumal, so. Tim, man könnte doch auch theoretisch eine Karaffe Leitungswasser bestellen, oder? Schießt man sich da als Geizhals voll ins Aus?
Naja.
Die ist doch kostenlos dann, oder?
Tim könnte uns jetzt ja was über seinen Gastronomenkollegen Till Schweiger erzählen.
Tim muss eine Shampoosflasche ausgeben.
Weil sein Telefon, Handy brummt.
Ja, jedes Mal.
Ja. Musst du rangehen? Wer ist es?
Erzähl mir das alles. Sascha.
Sascha, ja, wir sehen uns ja morgen. Nein, das war doch ein Geheimnis.
Ach so. Ihr hört ja, dass ich mich nicht einmische in das Gespräch. Ja, ihr habt gesprochen. Ich hätte jetzt gerne so einen Moment, wie ich früher, als ich auf dem Land gelebt habe und nach Hause gefahren bin, nachts nach einer Schicht, habe ich gerne so Call-in-Sendung.
Domian.
Ja, nee, wo Menschen einfach so ihre Meinung zum Thema zum Besten. Ich hätte jetzt gerne ein Telefon hier und würde jetzt gerne auffordern, bringt eure Meinung zum Besten.
Ring! Bin ich dabei, Fiete Gastro, die auch kulinarische Call-in-Show mit Tim Melzer? Weil ich habe hier nur die Null gewählt und jetzt sind sie auch wirklich dran.
Grundsätzlich ist es so, dass ich denke, dass Gastronomie ist ein Dienstleistungsgewerbe, obwohl ich das Wort nicht mag. Ich bin professioneller Gastgeber. Also das heißt, alles, was ich mache, kostet mich Geld und ich muss bestimmte Dinge bezahlen. Und ich mache es auch, um Geld zu verdienen. Ich muss mein Auskommen haben. Mhm. Und davon rede ich nicht von 600 Euro im Monat, wenn ich 100 Angestellte habe, wovon ich bestimmt leben könnte, wenn es hart auf hart kommt. Aber warum? Ich gehe ein wirtschaftliches, unternehmerisches Risiko ein. Und meine Belohnung für meine Kreativität und für mein Tun und für meine Energie. Und ich arbeite wirklich, und da bin ich kein Sonderfall, ich arbeite 14 Stunden am Tag, bin ich mit dem beschäftigt, dass mein Unternehmen sauber läuft. Natürlich, wenn ich gut drauf bin, gebe ich mal einen aus und finde. Aber eine Selbstverständlichkeit, wenn ich ungefähr 150 Flaschen Wasser verkaufe, die ich für Geld mit Steuer, mit allem drum und dran einkaufen muss, runterkühlen, Arbeitszeit gewährleisten, ein Tresen bauen etc. Warum sollte ich dieses Wasser verschenken? Weil es bezahlt mir das, was ich investiert habe. Und jeder kauft und verkauft was, um sein Geld zu verdienen. Es ist lustig, wenn ich beim Handwerker eine Anfahrt 75 Euro.
Ja.
Ganz ehrlich, das wollten wir mal beim Delivery-Essen machen. So, ja, Anfahrt ist 75 Euro, würde keiner verstehen. Aber es kostet das nun mal. Es
das ist der Mindestbestellwert im Prinzip dann.
Das meine ich auf eine Art und Weise. Und warum denn betrügen? Warum nicht einfach ehrlich sein und sagen, das ist die Dienstleistung, die möchte ich bezahlt bekommen, das bekomme ich.
Ja, aber vor allem, ich glaube ja, wenn du dich dabei verkalkulierst, wenn du einfach einen Scheiß für einen Wucherpreis anbietest, dann ist der Laden nach 3 Monaten
sowieso
leer.
Sowieso.
Und deswegen ist es, kann man das, finde ich, gar nicht absolut sagen, muss die Flasche Wasser 6 Euro, 7 Euro, 3,50 Euro kosten. Sondern ich gehe doch am Ende raus und sage vielleicht, also im besten Falle sage ich, oh, das war nicht billig, aber es hat sich jede Minute gelohnt, weil ich einen tollen Abend hatte. Und ja, da gehört viel mehr dazu, wie viel Wasser fürs Geld, wie viel Fleisch fürs Geld, sondern da gehört einfach die Stimmigkeit des ganzen Konzepts und des Erlebnis Gastronomie dazu. Und es ist richtig, wenn ich in eine Imbissbude gehe und die wollen für die Flasche Wasser 7 Euro und ich denke, na, boah, das ist jetzt aus der Kühltruhe über den Tresen gereicht und fertig, dann ist der Preis sicherlich nicht gerechtfertigt.
Was? Und die Imbissbude wird auch nicht. Geht doch, jeder Vollidiot geht gerade zu Starbucks und lässt sich einen beschissenen Kaffee für 5 Euro andrehen.
Ja, weil wir da Marketingopfer sind.
Das meine ich doch. Ja. So, das ist Marketing und wir können lügen und betrügen, aber die Gastronomie ist noch eine relativ ehrliche und transparente Variante.
Aber
und
offenbar wirkt das Marketing. Offenbar ist das Starbucks-Erlebnis für die Leute so eindrücklich, sie werden da, kriegen ihren Namen auf den Becher gekritzelt, werden freundlich begrüßt, werden mit Namen angesprochen. Also daran kannst du ja nur sehen, offenbar, wie wenig, ich sage jetzt mal, Gastrokompetenz dabei bei der Kundschaft vorherrscht, dass das für sie offenbar ein 5-Euro-Erlebnis ist.
Also nichts gegen die Kollegen, die bei Starbucks arbeiten, weil aber wenn ich Facharbeit habe, und die habe ich nun mal in meinem Betrieb, und das unternehmische Einzelrisiko, das ist was anderes, ob ich ein Riesenunternehmen mit vielen Outlets bin und sonstigen. Aber nochmal am Ende des Tages, warum wird der Gastronomie vorgeworfen, dass sie Geld verdienen möchte? Sie möchte Geld verdienen. Ja, eine der dümmsten Aussagen ist manchmal, wenn Leute sagen, boah, das könnte ich aber zu Hause für weniger Geld machen. Dann sage ich, ja, dann mach das zu Hause. Du hast aber nicht die Atmosphäre, die Anreise, das Erlebnis, die Situation, die Auswahlmöglichkeiten der Weinkarte. Das kostet okay, dann stell ich alles dir, ein Schatzgeld. Ich bin noch nicht fertig. Entschuldige, wenn ich einmal interveniere. Ja. Ich mache in dem Einladen genau das. Das heißt, wir bieten aufbereitetes Wasser aus der Leitung an. Das ist das, was gängig ist in der Gastronomie. Allerdings zum selber holen.
Was meinst du in dem Einladen?
In der guten Botschaft, ja, okay, die ich an der Alster mache. Da haben wir ein Wasserhahn installiert mit einer Aufbereitungsanlage. Und ich habe nur gesagt, was wir uns nicht leisten können, ist, dass der Service dieses Wasser auch noch an den Tisch bringt. Das heißt, wir haben eine Art Buffet aufgebaut, Minze, Limette, so ein bisschen, um das Wasser aufzuwerten. Und dann kann man gerade im Mittagstisch sich dieses Wasser kurz abzapfen, weil ich sage, komm, Menschen, die tagtäglich sich in einem Restaurant verpflegen müssen, irgendwie so, denen kann man entgegenkommen, in der Hoffnung auf Wiederholungstäter, in der Hoffnung auf Wertschätzung
dieser Leistung. Man kann sich kostenfrei bedienen.
Lustigerweise habe ich darüber noch nichts Positives gelesen. Noch gar nichts. Und ich verliere viel Geld dadurch. Mhm. Viel Geld.
Ist es nicht so, das ist die Faustformel, die ich als Nicht-Insider kenne, dass über die Getränke der Umsatz gemacht wird? Also gerade beim Mittagstisch, der oft kostengünstig angeboten wird, dass du da sozusagen eigentlich auf Umsatz verzichtest, wenn Umsatz du Wasser für lau anbietest?
Umsatz wird mit allem gemacht. Aber es ist die Frage, wie gestaltest du deine Preispolitik? Wir versuchen transparent zu sein. Das heißt, wir nehmen kein Geld für die Garderobe. Das ist eine Extraleistung bei uns. Wir nehmen kein Geld für das Brot und Butter, was wir servieren in der Bollerei.
Was in südlichen Ländern gang und gäbe ist.
Total. Ein Kuvert machen wir nicht, weil ich bin in Norddeutschland groß geworden und ich bin im Gasthof groß geworden. Und ich finde, Kuvert, also Geld fürs Hinsetzen zu nehmen, kommt nicht aus meiner DNA raus. Oder? Nee, auch nicht. Aber es gibt viele Gastronomien, da setzt du dich hin und bist schon. Und das sind keine Abzocker-Gastronomien. Die rechnen einfach nur intelligent. Da hast du schon mal 10 Euro auf Duo, ob du dich hinsetzt. Und nochmal, lass doch nicht diskutieren über eine Flasche Wasser. Es ist eine Leistung, die erbracht wird und die muss bezahlt werden. Und 7 Euro ist, wenn man jetzt die Kalkulation sieht, wenn man ein Wasser für 1 Euro einkauft, 700%. Sehr viel. Es hört sich nach viel an. Aber es ist vielleicht auf 1,5 Stunden 6 Euro für einen Vierertisch.
Okay, provokant
gefragt. 1,50. Jetzt muss ich meinen Raum, also wirklich, in welcher Bumsabsteige kann man 1,5 Stunden sich aufhalten? Geheizt, gekühlt, temperiert, mit Service, mit der Möglichkeit, sich freiwillig voll zu verpflegen, einfach nur sich zurückzulehnen, eine gute Zeit zu haben. Das funktioniert nicht. Seid doch nicht so. Also geht doch nicht immer auf die Waagschale eines jeglichen Produktes. Tilts Diskussion damals, ich fand, dass sie ihn da ganz blöd angekackt haben. Ganz blöd.
Das also war einfach, Til Schweiger in seinem Restaurant wurde dafür in der Presse ordentlich.
Leider ist er manchmal abgewatscht. Zu dumm und redet dann zu schnell,
aber
zu
da raut und geht zu. Reinzuholen, da reden wir über gefiltertes Leitungswasser.
Ja.
Dass er für wie viel? 4 Euro
die. Na, das, was Tim verschenkt in der Botschaft.
Genau.
Ja, aber in der Bollerei zum Beispiel nicht. Da habe ich Flaschenwasser. Wir haben lange darüber nachgedacht, eine Filteranlage einzubauen. Wenn ich die einbaue und das Essen umsonst zur Verfügung, das Wasser umsonst, verliere ich massiven Umsatz. Mhm. Massiver Umsatz bedeutet massiv, dass ich Arbeitsplätze nicht mehr, dass ich keine Sicherheit anbieten kann, egal auf das, was kommt. Wirtschaftliche Schwankungen, saisonale, tendenzielle, vielleicht wissen wir nicht mehr ganz. Das ist natürlich alles, wo sie sagen, ist auch dein Risiko. Ja, aber mein Risiko, ich mache den Laden zu, ich gehe nach Hause, ich habe sozusagen ein bisschen beiseite, aber die Mitarbeiter nicht. Und das müssen wir gewährleisten. Leisten. Ja, kein Unternehmen dieser Welt stellt irgendwas umsonst zur Verfügung. Richtig. Niemand.
Ich glaube, bei Til Schweiger war aber das Problem, dass es den Anschein hatte, so kam es jedenfalls bei mir an, dass er seinem Leitungswasser auch noch durch einen Markennamen irgendwie was Besonderes geben will, was Geld wert ist.
Nein,
so,
ne? Nein, das war rein die Dienstleistung.
Okay.
Aufbereitungsanlage, Wasser an den Tisch durch den Service, bezahlt sie nicht von alleine. Stell dich zu Hause hin und lass dir das Essen umsonst an den Tisch bringen, dann bist du entweder verheiratet oder hast jemand oder bist in einer Partnerschaft und hast jemand, der unfassbar dumm ist, weil du dafür keine Gegenleistung erwartet.
Aber da muss ich jetzt trotzdem leicht provokant fragen, bedeutet das dann, Menschen, die diese Meinung haben, dass ein 7 Euro teuer zu was, ein 7 Euro Wasser zu teuer ist, empathiegestört sind oder nicht einfühlsam genug sind oder nicht zu schätzen wissen, was sie bekommen? Kann man das den Leuten vorwerfen?
Nein, gar nicht vorwerfen. Wir haben es gesellschaftlich noch nicht geschafft, eine Preispolitik der Gastronomie darzustellen. Mhm. Warum Dinge das kosten, was sie kosten. In bestimmten Bereichen verstehen wir das, ohne das zu verstehen.
Warum machst du das nicht laut zum Beispiel? Sagst du nicht das, was du gerade gesagt hast, auf der ersten Karte deiner Speisekarte?
Oder mal in einem Podcast oder so. Ja, man könnte das doch mal erzählen. Das
wollte ich gerade sagen. Meine ich ernst. Ja. Also das
keine, war, ich
das,
kein
das,
Recht
das, das, das sind ja Das sind ja Gedankengänge, die man nachvollziehen kann.
Weil das die hohe Kunst der Gastronomie ist, diese Preise so zu gestalten, dass man davon leben kann, dass dieses inkludierte. Aber nochmal, Wasser ist einer der ganz hochsensiblen Bereiche. Das Beispiel ist Kneipensterben. Ist ein ähnlicher Prozess. Du hast deine Eckkneipe, du gehst da Jahre hin und auf einmal musst du das Bier 20 Cent teurer machen. Die Hälfte der Gäste bleibt weg. Wegen 20 Cent pro Bier. Dass der Wirt schon jahrelang dagegen angearbeitet hat, diese Preiserhöhung nicht zu machen, weil er weiß, wie sensibel Menschen darauf reagieren. Wir reden von extrem explodierten Personalkosten, extrem explodierten Energiekosten, extrem höheren Aufwand, was ich inzwischen alles in der Bullerei und in anderen, ich bin ja nicht der Einzige, das müssen alle machen, inzwischen an Pflege des Systems betreiben
müssen. Plus Ausstattung, ne? So nach dem Motto, sieht ihr seit 5 Jahren gleich hier aus, der macht ja auch nichts.
Und dann bleiben Leute weg, die gehen nicht mehr in die Kneipe und dann ärgern sich darüber, dass das Kneipensterben stattfindet, wo ich immer sage, ja, aber es gibt wirklich viele schwarze Schafe in allen Bereichen einer jeden Wirtschaftlichkeit. Die meisten Gastronomen machen das aus einer Leidenschaft und weil sie davon überzeugt sind und weil sie ihre Gäste mögen. Ich kenne kaum einen Gastronomen und ich möchte eigentlich sagen, ich kenne gar keinen Gastronomen, der seine Gäste hasst und übervorteilen möchte. Vergraulen möchte. Das macht auch thematisch gar keinen Sinn. Die meisten wollen das positiv irgendwie bewerkstelligen und wollen positiv wahrgenommen werden. Wir haben so 3 Signaturpreise. Wasser, Espresso, Bier. Da hat jeder so ein Gespür für. Jetzt ist es so, du kommst in die Bullerei, in der Schanze, großes Ambiente, vorne das Deli, Hauptladen, schöne Party, das Bier kostet 2,60. Jetzt kommst du vielleicht aus Pinneberg und bist normalerweise beim Griechen um die Ecke 2,30 Euro. Jetzt verstehst du natürlich nicht, weil das ist dasselbe Bier. Warum kostet das 30 Cent mehr? Sagst du, Melzer will Porsche fahren. Sicherlich will ich nicht Porsche fahren. Das ist aber nicht der Grund, warum das Bier teurer ist.
Ja, aber das ist, nochmal, das ist ja der falsche Ansatz, Gastronomie zu nutzen als Kunde. Es ist ja kein Supermarkt, wo ich vom Netto zum Aldi zum Rewe laufe und die Preise vergleiche und sage, da kriege ich das Gleiche in der gleichen Qualität für 20 Cent weniger oder so und das rechnet sich am Monatsende, sondern ich bezahle ja für das gastronomische Erlebnis im besten Falle.
Ja.
Und das ist aber die Frage, ob die Leute die Bereitschaft mitbringen. Also ich bin oft, wenn ich in strukturschwächeren Gebieten unterwegs bin und dann irgendwie mal was essen will, bin ich so erstaunt wie, also es gibt Landstriche in Deutschland, da musst du wirklich für ein akzeptables Essen weit, weit fahren oder du findest es gar nicht, weil essen die Leute
Ambiente.
Von Ambiente gar nicht zu reden, einfach essen. Also du kriegst eine Convenience-Scheiße auf den Teller gebratzt, aufgewärmt aus der Tiefkühltruhe. Das kostet dann im Zweifel auch nicht viel, aber wo du sagst, es geht doch nicht nur drum, dass ich meine meine Magenscheide waren von innen zugleistert und kein Hungergefühl mehr habe. Es geht doch eigentlich um das Erlebnis. Ich möchte doch eine Handschrift eines Kochs kennenlernen. Ich möchte vielleicht landestypische Küche kennenlernen. Ich möchte ein Erlebnis haben, auch mal überrascht werden, rausgehen, sagen, das war nicht nur, ich bin nicht nur satt, sondern ich bin glücklich. Und das ist aber für ganz viele Leute, glaube ich, kein Parameter beim Essen gehen. Es gibt wirklich Landstriche, in denen gibt es diese gastronomische Kultur überhaupt nicht. Die Leute bemessen den Erfolg eines Abends im Restaurant danach, ob sie für wenig Geld satt geworden sind.
Ja.
Und das manchmal in einer Qualität, wo man möchte die eigentlich alle zum Essen einladen, sagen, ich zeige euch mal ein Restaurant, wo ihr nicht nur satt, sondern glücklich seid.
Ja, aber das ist ein bisschen, als wenn ich ins Kino gehe und ich suche mir einfach den längsten Film aus.
So,
weißt
ja,
du, so? Genau. Hauptsache, ich habe 3,5 Stunden Film. Ja, mir ist scheißegal, ob da gebumst, getötet, gemacht oder gelabert wird, 3,5 Stunden Film.
Und deswegen ist, finde ich,
völlig guter Wumpe, Vergleich, was das Bier fast philosophisch.
Entschuldigung, ja, aber es ist völlig Wumpe, was das Bier oder was das Wasser kostet. Ich werde doch am Ende des Abends rausgehen und sagen, scheiße, verdammt, 370 Euro für den ganzen Tisch ausgegeben, aber was waren wir glücklich und was sind wir gut behandelt worden und was haben wir irgendwie Neues kennengelernt? Und da muss ich jetzt um Himmels Willen nicht schleimen, aber sagen wir, wofür die Bullerei, glaube ich, in Hamburg exzeptionell steht, ist zum Beispiel ein hervorragender Service. Ihr habt einfach Serviceleute, die einen von der ersten bis zur letzten Küche Sekunde... Auch. Definitiv, aber ich will es mal hervorheben.
Das ist ein Pimmel.
Die einem den ganzen Abend ein solches Willkommengefühl vermitteln und eine solche Aufmerksamkeit dem Gast gegenüberbringen und auch seine Freude daran, einen Tisch zu unterhalten und einen Tisch zu bedienen, die Speisen zu präsentieren, eine Getränkeempfehlung zu geben, was auch immer. Das ist ja ein Wert. Also daran bemesse ich ja den Erfolg eines Abends, ob ich hinterher rausgehe und sage, und das ist immer so, Freunde, da könnt ihr nächstes Mal wieder mitkommen, da sind die genauso nett zu euch und die werden euch im Zweifel sogar wiedererkennen und wenn ihr wollt, den gleichen Tisch geben. So, das gehört doch alles dazu und dann ist doch der Preis pro Flasche Wasser am Ende zweitrangig.
Es ist nicht zweitrangig, weil es darf keine Links-Rechts-Diskussion werden. Ich versuche nur auch die andere Seite darzustellen, dass jemand, der einfach nur einen Schluck Wasser trinken möchte, da bin ich der Erste, der eine Karaffe Wasser aus der Leitung hinstellt. Mal einfach machen. Wenn du es machst, um keinen Umsatz zu machen, langweilig. Aber das ist wirklich ein Bruchteil. Leider dominieren diese Menschen sehr oft die Diskussion. Also er jetzt nicht. Das war eine intelligente Frage und die war auch gut gestellt. Es gibt manchmal Menschen, die denken, wieso kostet der Fleisch hier irgendwie dit oder warum kostet das Wasser 7 Euro, weil sie es gar nicht verstehen. Muss Wasser 7 Euro kosten? Ich sage ganz deutlich ja.
Gut.
Muss Leitungswasser 7 Euro kosten? Sage ich ganz deutlich nein. Aber immer noch 3,50, weil ich immer noch eine Karaffe brauche, immer noch die Leitung brauche, immer noch die Energiekosten habe, immer noch die Personalkosten habe. Ich habe nur keinen Wareneinsatz in dem Sinne. Das heißt, wenn ich was tue, muss ich das auch berechnen. Das geht jetzt nicht so weit, dass ich das Klopapier oder die Seife oder den Fußboden oder die Heizgebühren oder das ist schon inkludiert in dieser Preispolitik. Und für einen jedermann, um das deutlich zu machen, Gastronomie hat manchmal einen empfundenen teuren Verkaufspreis, ist immer noch eine der Niedriglohnbereiche, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. 10% Vorsteuer ist das, worauf ich abziele. Das bedeutet, wenn du bei mir 100 Euro machst, Umsatz, hoffe ich, dass ich sowas wie 10% habe, sind 10 Euro. Steuer 5 Euro. Für 5 Euro habe ich mir jetzt aber 3 Stunden lang persönlich den Arsch aufgerissen. Ich bin das unternehmerische Risiko gegangen. Ich habe Investment übernommen. Das ist nicht wie ein Fick-Kaffee, der einfach mal 3 Gramm durch eine Mühle gejagt wird.
Oh, jetzt, und für 9 jetzt gibt's Mails.
Na, wirklich, was
von
soll
Kaffeebesitzern.
Ja, nein, da ist ja genau das Gleiche. Bei Kaffeebesitzern ist genau das Gleiche. Aber ein Großunternehmen, wie Starbucks, die ihren Leuten keinen guten Lohn zahlen, die nicht gut sind, die einfach nur Verdrängungswettbewerb machen, weil sie es können. Und dadurch eine andere Preispolitik gestalten könnten, das aber gar nicht tun, sondern wirklich für ein, wie heißt das neue Scheißgetränk jetzt, irgendwie Flat White mit Tonicwasser oder was auch immer, ich weiß es nicht, aber jeder Trend, der geht irgendwie auf den Sack.
Ja, vor allem, wir haben bei Stern TV mal über das Starbucks-Prinzip auch in steuerlicher Hinsicht berichtet, deswegen kann man da, finde ich, mal durchaus zu Recht draufhauen, ein Unternehmen, das Subunternehmen in ganz Europa gegründet hat, die sich dann gegenseitig die Bohnen verkaufen, um darüber wieder Steuersparmodelle zu kreieren. Ja. Also ich kann das jetzt nicht sozusagen lückenlos wiedergeben, aber das ist ein perfides, ausgeklügeltes System, das dafür sorgt, dass Starbucks uns nicht nur 5 Euro Kaffee verkauft, sondern am Ende auch kaum Steuern in Europa dafür zahlt.
Und vor allem mit einer Marge von 1 Milliarde % auf Kaffee, was sowieso absurd ist.
Und daneben ja einen tatsächlich sehr, sehr aggressiven Verdrängungswettbewerb in den Einkaufsmeilen und Einkaufsstraßen macht, indem du einfach 200 Meter nach der ersten Zeit Starbucks-Filiale, die zweite ist, damit auch garantiert kein Mitbewerber auf die Idee kommt, da auch noch einen Kaffeeladen aufzumachen. Also das hat ja mit Gastronomie, ehrlich gesagt, nichts zu tun, sondern da ist die Software ist irgendwie Kaffee, die man verkauft. Und das könnte auch jedes andere Produkt sein. Die haben halt einfach die Gelddruckmaschine fürs Kaffee verkaufen.
Aber um das Thema noch einmal verbindlich zu beenden, wenn du das Gefühl hast, du sitzt in einem Lokal und dir ist es nicht wert, egal für was dir kredenzt wird, das Geld zu bezahlen, was verlangt wird, hat entweder ich als Wirt, habe ich nicht richtig geschafft, dir meine Welt aufzubauen, ja, oder es passt manchmal einfach nicht. Es gibt Leute, ich entschuldige.
Muss man akzeptieren auch.
Ich sammle so ein bisschen Kunst, aber jetzt nicht hochpreisig. Aber ich bezahle für ein Bild, was vielleicht in einer halben Stunde zusammengekleckert worden ist, 500 Euro. Material wird 3,50. Ein Typ mit dem Auge, mit dem Handwerk, ballert da, keine Ahnung, einen Schnodder drauf. Ich finde das schön, ich bezahle 500 Euro dafür. Ist das den Preis wert? Ja, weil ich das entscheide. Und so funktioniert auch Gastro. Und wenn mir das nicht das wert ist, dann hört auf, darüber zu jammern und hört auf, das schlecht zu machen, wenn Steffen 50 Euro fürs Wasser nehmen möchte. Und er kann das, weil seine Klientel bereit dazu ist. Dann lasst ihn. Es ist seine Entscheidung. Es
gibt vor allem werde ich mich damit früher oder später auf die Fresse legen.
Nee.
Also, weil das Konzept, ja. Der Markt, glaube ich, wird es einfach entweder belohnen oder bestrafen.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Aber jetzt nicht gegen Schämen, sondern nein. Wenn er das will und wenn er es für notwendig erachtet, dann ist das so. Ein Laden in der Mönckebergstraße agiert wirtschaftlich anders als in Hintertupfing.
Da hat der Hänsel aber auch einen.
Darauf geht's ja noch. Aber der Wirt, ja. Der Landwirt, der jetzt irgendwie ein kleines Gasthaus hat, der vielleicht nicht über den physischen Druck verfügt, wie wir in der Bollerei, wo 300 Gäste pro Abend drin sind, der topfrische Ware einkaufen will, jetzt aber nicht weiß, kommt heute der Schützenverein oder kommt er nicht. Und wenn der Schützenverein nicht kommt, dann ist die Ware alt. Kann er das berechnen? Nein, kann er nicht, weil auf dem Land darf er nur 12 Euro für den Hauptgang nehmen. Welche Konsequenz hat es, dass er Ware einkauft, die und auch gesundheitlich sicher ist, Convenience-Ware, wo er das Risiko nicht mehr geht, bankrott zu gehen. Und das ist eben genau diese Mentalität. Jetzt kommen wir wieder in dieses Reservierungsgeld. Also es ist halt ein nicht zu definierendes Thema, es ist aber ein diskutierbares Thema.
So gastronomisch war bei dieser auch gastronomische Podcast noch nie, oder? Darf ich mich rühmen, dass ich hier als totale Kochnulpe und nicht gastronomisch?
Es ist rein kulinarisch, wirklich.
Dann würde ich sagen, welches Lied hattest du dir gerade gewünscht, was wir gehört haben?
Ach, das hier mit Musik wünschen.
Mhm. Nur damit wir den energetischen Abfall mal ganz kurz erklären können. Wir waren eben sehr.
Weil wir auch den Tag der Vinyl-Schallplatte
hatte mir,
haben.
Oh, sehr gut. Haben wir gerade Kartoffelpommes gemacht?
Ja, wenn das so heißt.
Da wusste ich irgendwie. Weißt du, wenn es gibt ja manchmal so Menschen, die man miteinander vergleicht, ne? Und wenn ich so. Was wäre mein Konterpart aus der Unterhaltungsbranche, den man mir an die Seite tun könnte, der so ein bisschen ist wie ich?
Sebastian Merget.
Nein.
Ganz klassisch.
Nein, ich meine jetzt einen witzigen, gut aussehenden Typen.
Ach so. Steffen Halaschka.
Nein, kann man auch nicht. So ein Copy-Paste-Typ. Also an dem sich Leute auch echt schreien, wo die nicht wissen, ist er gut oder nicht. Und er ist eigentlich gut, aber nicht gut.
War das gerade eine Selbstcharakterisierung?
Ja, ja. Ich habe zwei Menschen, wo ich sage, eigentlich bin ich genau wie die.
Deutsche?
Hm? Klar.
Aber das hast du so festgelegt, dass du so bist wie die oder die so sind wie du.
Nein, nein, das habe ich festgelegt.
Das ist ja auch schon ein bisschen crazy, aber gut.
Und es wirkt nicht wie ein Kompliment, aber ich empfinde das als Kompliment. Und das bedeutet, ich mag auch beide nicht so gerne.
Das sind aber beides Männer, ja?
Mhm. Im Unterhaltungsfernsehen?
Ja. Wenn du jetzt
also nicht kulinarisch, keine Fernsehküche.
Nein. Wenn du jetzt irgendwie einen Artikel in der FAZ schreiben würdest und du müsstest eine Schlagzeile kreieren. Tim Melzer, der ... des Kochfernsehens.
Tim Melzer, der Harry Potter des Kochfernsehens.
Nee, das hat Günther ja auch für sich.
Was willst du hören? Stefan Raab? Nee.
Nein, viel zu gut.
Ja, irgendwas Kontroverses ja
auch. Ja, was Kontroverses, ja.
Okay.
Wurde sogar auch mal über mich geschrieben. Und wo alle ganz bösartig, es gab mal ein Momentum, wo Leute eine Umstandsumschreibung so negativ aufgenommen haben, um demjenigen, der es kreiert hat, echt um die Ohren gehauen haben, obwohl er recht hatte.
Sag's einfach, ich glaube, es wird zu kompliziert
für uns. Dieter Bohlen, Tim Melzer, der Dieter Bohlen des Kochfernsehens. Oder Tim Melzer, der Mario Barth des Kochfernsehens. Und da müssen wir alle schmunzeln, weil wir wissen genau, also bei Dieter Bohlen geht's noch, aber bei Mario Barth wissen wir alle, was für eine Fotze das ist. Sag und einmal. Was ist es doch?
Nein, ich sag alle. Deswegen, egal, sag mit einmal,
wem, weil, ist raus.
Weil du in der zweiten Folge hast du den Namen noch gesagt, sagtest du den Namen sagen will ich.
Nee, aber wirklich, es gibt immer so die Momente, die Geissens müssen Idioten sein irgendwie. Barth gehört auch zu den Menschen, wo viele komische Geschichten drumherum gibt, die eine gewisse Glaubwürdigkeit am Ende des Tages haben.
Ja, wobei das auch immer nichts heißt. Es gibt über jeden von uns komische Geschichten.
Aber das will ich ja sagen.
Wenn du nur lange genug nachsuchst, aber ich ahne, was du meinst. Aber dich unterscheidet vieles von beiden, von Dieter Bohlen und also von Mario Barth. Bei aller Wertschätzung für das künstlerische Schaffen von Bohlen und Barth. Aber da bist du doch anders unterwegs, wenn man dich kennt und wenn man sich ein bisschen mit deinem Schaffen auseinandersetzt.
Das bestreite ich auch bei beiden nicht irgendwie, dass es da noch eine weitere Ebene zu entdecken gibt, aber so wie sich manchmal nach außen präsentieren, bin ich. Und du bist so, wenn ich das jetzt auf Fernsehköche ummodeln müsste. Der Steffen Alaschka, der Punkt, Punkt, Punkt unter den Moderatoren dort oder unter den Showgigern dort. Sag, was schätzt du?
Welcher Fernsehkoch ist mein Äquivalent?
Nee, Moderator?
Nee, welcher Fernsehkoch? Ja, bei mir war es ja Moderator oder Showgröße. Er ist ja die Showgröße, deshalb muss ich jetzt einen Fernsehkoch ranziehen.
Ich würde tatsächlich sagen, der Biolek.
Quatsch!
Ich würde sagen, der Biolek.
Quatsch!
Doch, das war der Godfather auf TV-Köche, der hat das Ganze reingeholt.
Also
das
wäre mal eine schöne Frage jetzt hier für, wie heißt das?
Social Media.
Dankeschön.
Ob irgendjemand diese Cookie, die von dir versteht, das nein, würde mich gar nicht, mal interessieren.
Aber ich finde, dass Steffen Halaschka und Alexander Herrmann sehr ähnlich sind.
Alexander Herrmann?
Ja.
Findest du?
Ja, so ein bisschen, weil auf der einen Seite wirklich, und das ist das, ich bin ja wirklich gerne mit Steffen befreundet, weil der hat einen geilen Humor, aber der hat auch manchmal so ein bisschen so einen dödeligen Humor, so ein bisschen, und du hast mir gerade die Kartoffel gestreckt, also hier die 5, wo ich echt sag, macht man das in unserem Alter noch? Und Alexander Herrmann hat das mal gemacht, haben wir uns die Faust gestreckt, also hier so,
Fistbump.
Und er sagte so, Kartoffel, nahm die Hand zurück, streckte die Finger von sich und sagte, Pommes. Und da fand so unterirdisch.
Findest du nicht gut?
No, das ist so gar nicht witzig, aber dadurch schon wieder so extrem witzig, weil wie kann ein erwachsener Mann Kartoffelpommes machen? Und irgendwie würde ich bei Steffen damit rechnen, dass er das sagt. Um so ein bisschen so einen Coolness-Faktor, weil es richtig cool
ist. Steffen und ich haben uns...
Ich würde es tun, aber ich wäre mir bewusst darüber, dass es uncool ist, aber es wäre mir egal.
So gut.
So.
Und da sind wir wieder ohne herauskommen.
Steffen und ich haben auf dem Geburtstag von deinem Restaurant neulich über ein Thema gesprochen, was cool ist und was nicht. Mhm. Deine Meinung und gerne Vorschläge von den Zuhörern, Herrenhandtasche. Wir hatten das Thema,
das stimmt.
Wo soll der Mann mit seinem Portemonnaie, seinem Handy, du erinnerst dich, ich hatte alles verloren, dummerweise hast es ausgerechnet du gefunden.
Das war lustig. Der Merget ist, ich habe zum ersten Mal, habe ich den sowas wie unsouverän erlebt, der war so richtig ein bisschen hibbelig und so, weil seine komische dunkelblaue
Nubuk-Lederjacke
ist vom Herrenausstatter, ist irgendwie verschütt gegangen und da war aber sein ganzes Leben drin, da hat er irgendwie sein Portemonnaiechen oder sein Brustbeutel oder was auch immer da drin gehabt. Und war richtig nervös. Die ist weg und so, ich komme gar nicht nach Hause, mein Telefon, alles da drin. Ja. Und wie ist die eigentlich zu dir gelangt? Irgendwann ist Tim aufgetaucht und hatte die Jacke.
Ich schätze, das war abgekatert.
Nein, irgendjemand hat mir gesagt, hier, Sebastian hat seine Jacke und der sucht die schon überall. Und dann habe ich gesagt, gib sie mir. Ich habe übrigens das kann ich nicht erzählen. Das kann ich
wirklich. Das machst du in jeder Folge. Nein,
das kann ich nicht erzählen.
Ich muss den Leuten immer dann schreiben, warum du was überhaupt
die nicht Geschichte erzählen kannst. Ist noch größer als damals die verlorene Akten, der verlorene Rucksack von beim HSV. So, die ist größer.
Und ich rede von
meiner Jacke.
Und ich rede von groß. Darf ich ein bisschen Professionalität hier reinbringen?
Ja, bitte, versuch mal.
Hören Sie die Geschichte, die größer ist als alles bis dahin Dagewesene, in wenigen Minuten hier im Podcast Fete Gastro. Jetzt reden wir kurz über die Herrenhandtasche und gleich kommt die Geschichte von Tim Melzer, die so groß ist. Also, Freunde, euch werden sich die Fußnägel hochrollen, das ist die Geschichte, die euren Enkel noch erzählen.
Merkst
du dir, Tim, wir kommen gleich drauf zurück, müssen kurz die Herrenhandtasche klären, weil als diese Jacke verschwunden war, in dieser Menschenmenge, Bullereifest, tausende von Leuten, Da habe ich darauf hingewiesen, dass wirklich das Problem, wo geht der Herr, wo geht der Mann mit seiner Brieftasche, seinem Handy und seiner HVV-Jahreskarte hin, wenn er sich nicht die Jeanshosen ausbeulen will, wenn er nicht aussehen will wie ein Dödel, wenn er nicht immer so ein affiges Messenger-Täschchen auf dem Rücken tragen will. Das ist echt noch ungelöst. Ich glaube, wenn du die Herrenhandtasche neu erfindest, in cool und kleidsam, dann bist du ein gemachter Mann. Da kannst du Millionen mit.
Nachschlag@fiete-gastro.de oder Direct Message. Schreibt uns.
Also, Schlüsselbund, Brieftasche, Handy, all das muss reinpassen. Es muss gut und cool und lässig aussehen. Und nicht, also Gürteltasche waren wir uns einig, es geht eigentlich auch
nicht. Nein, das geht überhaupt nicht.
Hast du gerade eigentlich gesagt? Und deshalb kann ich dich nicht ernst nehmen, weil du solche Worte bei einer Gürteltasche wie eigentlich noch
benutzt. Wie machst du es denn? Du lässt tragen oder was? Hast du jemanden neben dir, der das alles hält?
Ich bin, ich glaube, ich bin perfekt, was das angeht.
Die Sonne.
Eine Kreditkarte, ein Ausweis, Bargeld, ein Schlüssel.
Und natürlich eine Portion Überheblichkeit, weil er natürlich durch Hamburg läuft und denkt, er kann mit seinem Gesicht bezahlen.
Nein, kann ich eben nicht. Habe ich gerade erlebt. Ich war jetzt gerade für Kitchen Impossible in Israel und hatte nur eine Amex dabei. Weil ich dachte, damit kommt man ganz gut durch.
Wenigstens kein Diners Club. Wenigstens kein Diners Club.
Warum ist das schlimmer?
Das gibt es ja nirgends mehr.
Ich habe gehört, Visa gibt es nicht mehr. Echt? Stimmt das?
Amex ist aber auch schwierig hier und da.
Na, ist auch schwierig, aber ich hatte halt nur eine dabei. So, und dann? Und hatte mir im
dann noch die schwarze.
Am Flughafen, das wollen wir nicht sagen, hatte am Flughafen Flughafen vergessen, mir gab Bargeld abzunehmen und ich hatte keinen einzigen Euro. Keinen einzigen Euro und keinen einzigen Schekel dabei. Und hatte Gott sei Dank Fahrservice, der mich vom Flughafen abgeholt hat, aber das Erfrischungswasser konnte ich schon nicht kaufen. Bin dann ins Hotel gegangen, nachts angekommen, ob ich ein bisschen zumindest mit Hilfe meiner Kreditkarte so ein bisschen Handgeld, auch nicht. Und Gott sei Dank gab es sowas wie ein Produktionsteam, die mich am nächsten Tag ausgehalten haben. Aber ich habe, wie gesagt, die ganze Zeit kein Bargeld gehabt. Aber generell funktioniert das ganz gut. Ausweis, Kreditkarte, eine. Bisschen Bargeld immer dabei haben.
Ah, wirklich lose?
Lose.
Das eine Plastikding?
Ja, okay. Ich hab die Eigenschaft, ich verliere alles im Leben. Alles, komplett. Ich habe diverse Haustürschlüssel, Handys. Jetzt läuft's gerade ganz gut. En masse verloren. In den dümmsten Situationen hatte immer ein Backup. Ich habe immer ein Handy fertig vorbereitet in der Schublade, was dann nur noch angeschaltet werden muss.
Wirklich?
Ja, hat Frank. Also ich mache das nicht, Frank macht das.
Deswegen mein, ach wirklich.
Bargeld hilft dir immer einen Ticken weiter und ansonsten gibt's ja sowas wie hier so Geldüberweisung.
PayPal. Cash.
Heißt es PayPal? PayPal, ich dachte für
oder meinst Schuhe. Du hier so Western Union?
Danke, sowas. Ja, sowas meine ich. Sowas gibt es ja.
Aber das nutzen doch nur Heiratsschwindler aus Westafrika, oder?
Na ja gut, wenn du so hast. Aber wenn ich jetzt mein Portemonnaie verlieren würde, würde ich alles verlieren.
Hm. Führerschein. Was hast du in deinem Portemonnaie?
Führerschein,
ja?
Krankenkarte, Flugkarten, Kreditkarten, EC-Karte, Ausweis. Also das wäre im Portemonnaie, wenn ich nicht den Ausweis und die eine Kreditkarte jeweils rausholen würde. Das heißt, also damit kommt man ganz gut. Und ich bin irgendwann mal dazu übergegangen. Das liegt aber daran, dass meine Vermieterin wirklich ein Goldstück ist und mir ein Nummernschloss in der Haustür eingebaut hat, weil ich zu oft den Hausschlüssel verloren habe. Ich habe nur noch einen Schlüssel dabei, den ich auch oft verliere, aber es ist halt nur ein Schlüssel.
Okay, also du gehst es mit einer gehörigen Portion Pragmatismus an.
Ja.
Weil Steffen hat also sein Portemonnaie, sein Handy, was in der Hosentasche dämlich ausgebeult aussieht, einen Hausschlüssel und vielleicht noch...
Ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich bei wärmsten Temperaturen mit einer Jacke aus dem Haus gegangen bin, nur damit ich was habe, wo ich den ganzen Kram reinstecken kann. Aber dann schleppst du halt diese Jacke, die du später verlierst, mit dir rum. Das ist alles keine Lösung.
Also, ich finde, der Kulturbeutel, also die Männerhandtasche, die klassische, ist extrem cool bei Steve McQueen und Oliver Kahn.
Ja, da reden wir aber auch vom 20. Jahrhundert, ne?
Also Moment, du redest von so einem Beauty-Case von Gucci oder so.
Und Ding drum, hier Tasche, und wo alles so drin ist. Wo man vermutet, dass ein Pfeifchen drin ist. Wenn du so ein Schultertäschchen hast, ganz ehrlich, mein Kühnchef hat das auch, ich denke immer, der tickt Drogen nebenbei. Der
ist 20 Jahre jünger als so.
Ja gut, aber ich denke trotzdem, dass er Drogen tickt. Ich denke immer so, da hat er kleine Kühlchen drin und dann gut, wird
aber
immer schnell.
Aber das Problem, Herrenhandtasche ist dann sozusagen delegiert an das Publikum?
Ja, bitte.
In die Social-Media-Abteilung?
Nee, einen Vorschlag habe ich noch.
Ja. Hm.
Wie ist denn die Variante, seiner Partnerin zu sagen, kannst du das bitte in deine sowieso viel zu große Handtasche stopfen?
Da kriegst du aber Schelle für. Das ist, vor allem haben die ja auch dann gerne mal so ein affiges, so eine Klatsch dabei. Da kriegst du ja nichts rein.
Erst klatscht und dann geht's in die Klatsch.
Da kannst du ja vielleicht noch ein Feuerzeug drin unterbringen, aber doch bitte kein iPhone 10
oder
so.
Ich frage das deswegen, weil ich eine kongeniale Überleitung zu einem weiteren kulinarischen Thema redaktionell perfekt aufgearbeitet von mir habe. Zahlungsverhalten beim Rendezvous. Steffen, als du das erste Mal mit deiner Frau essen warst,
ja.
Wer hat da gezahlt?
Ich hoffe, ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass ich bezahlt
habe. Warum? Also weil das nicht so gehört?
Ja, ich finde, so, es gibt ja so ein paar konservative Kniggeregeln, die finde ich gut und richtig in dem Moment, wo man sich noch nicht so gut kennt und noch nicht so gut den Umgang miteinander verhandelt hat. Und da kannst du ja nichts falsch machen. Also bitte, warum sagst du dann am Ende, wir machen aber halbe, oder? Nein, machst du nicht.
Ich kenne Leute, die das bei ihrem ersten Date gemacht haben.
Ja, ich kenne Leute, die machen das während ihrer Beziehung, dass sie den Einkauf auf, und die leben zusammen.
Ja, ja, das kenne ich auch.
Auf, während ihres Einkaufs.
Die haben so einen Zettel am Kühlschrank, dann schreiben die irgendwie die Einkäufe da auf und dann wird am Monatsende abgerechnet. Ich habe aber 73 Euro.
Und dann gibt es jetzt das Momentum, ja, wo vielleicht Top sie Thema oder er eine Zeitschrift auf das Fließband hier da packt beim Bezahlen. Und dann wird vor dieser Zeitschrift nochmal wieder der Balken hingelegt, damit auch ganz deutlich ist, dass man nicht gemeinsam diese Zeitung, sondern das interessiert dich.
Aber da wissen wir auch alle miteinander, wie wir hier sitzen, nein, also diese Liebe hat auch keine Zukunft, oder?
Dann ist die
aber auch Verzweiflung.
Das sind aber so zwei Halaschkas, die sich da daten. Weißt du, was ich meine?
Also, das sind zwei Nerds. Steffen hat das gerade angesprochen, er hat das Wort Knigge benutzt und der Knigge sagt, macht es sich damit ganz einfach: Wer zum Date eingeladen wird, der zahlt auch. So, das sagt der Knigge. Wer zum Date eingeladen hat, Entschuldigung.
Ja,
wollte ich sagen. Wer zum Date eingeladen hat, der zahlt auch.
Aber was heißt Einladung, wenn sie am Anfang, also in der Keimungsphase einer noch jungen, hoffnungsvollen, vielleicht bald Beziehung, wenn sie sagt, lass uns doch mal was essen gehen, ist das ja keine Einladung, wo du hinterher sagst, war ja dein Vorschlag.
Auch das ist in meinen Recherchen hervorgekommen, dass es immer mehr Frauen gibt, die sagen, ich habe ein tierisches Problem damit, dass es ja wohl klar ist, dass der Mann zahlt.
Ja, dann musst du mir diese Frauen aber mal vorstellen. Also
das sind Frauen, mit denen ich keine Beziehung eingehen würde, weil generell ein Problem damit zu haben, wenn jemand anderes großzügig ist, ist dumm. Mhm. Wenn Steffen, wir beide gehen jetzt essen und Steffen bezahlt, dann würde ich auch einen kläglichen Versuch starten, nee, komm, lass mich beteiligen. Wenn er sagt, nein, ist auf mich, dann ist das gut. Seid doch großzügig auch in der Einladung. Das hat ja was mit Minderwertigkeit zu tun. Ich fühle mich nicht minderwertig, wenn mich jemand einlädt. Mhm. Und ich fühle mich sehr, sehr, und das ist wie ein, ich mag das, auch einzuladen. Aber beides ist, also ich finde ich bin Pinneberger, ich bin da noch ein bisschen der Bauer irgendwie so, ich versuche die Tür aufzuhalten, ich versuche eine gewisse Umgangsform an den Tag zu legen und das mag vielleicht oldschool sein und nicht mehr der Emanzipation der Frau angemessen. Ich mag trotzdem sowas wie der Kavalier zu sein und das mag eine echt furzige Angelegenheit, aber ich mag das. Ich
finde, mit diesem offenherzigen Bekenntnis, liebe Freunde des zeitsouveränen Hörfunksangebots, herzlich willkommen zurück in Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast.
Ist ganz wichtig.
In dem wir ihm angekündigt hatten, dass Tim Mälzer eine Bigger-than-Life-Geschichte parat hat, die er noch nie in der Öffentlichkeit erzählt hat.
Kann ich auch nicht erzählen.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt zu, spitzen Sie die Ohren, liebe Freunde der Boulevardpresse, spitzen Sie die Bleistifte, jetzt gibt's was zum Mitschreiben.
Wenn ich die, wirklich, das ist eine Spiegel-Fokus-Stern-Titelgeschichte.
Das ist auch irgendwie auch die Preisklasse, die ich angekündigt
habe. Nein, das wäre unfassbar. Das wäre über Wochen.
Wir machen daraus eine kleine Spielidee. Du gibst uns so ein kleines Hinweis. Nein. Und wir werden erraten, worum es in dieser Geschichte, die du selber erlebt hast.
Okay, probiert.
Die du selber erlebt hast.
Ja.
Ist eine Geschichte, in der du eine Rolle spielst.
Ich nur gedacht, Alter, seid ihr irre.
Das ist ein Erlebnis, an dem du teilhattest.
Ja.
In deiner Zeit schon als Fernsehkoch. Also wir reden über die vergangenen 10 Jahre ungefähr.
Wir reden über die vergangenen 4 Wochen.
Eine Geschichte, eine brandheiße Geschichte aus dem Sommer 2019.
Wir hatten Heidi Klums Hochzeit.
Ja, so, zu der ich nicht eingeladen war.
Es waren ja andere Prominente beteiligt.
Heidi
jetzt will er wieder ablenken.
Nee, Ralf Zacherl war angeblich Gast bei Heidi Klums Hochzeit.
Was heißt denn angeblich?
Ich hab's nur einmal gelesen und ich dachte so, Heidi und Ralf? Aber ich glaube wirklich, und das ist das einzig Schöne an der Hochzeit, dass sie wirklich Freunde eingeladen haben. Das glaube ich wirklich. Und angeblich hat Cornelia Poletto gekocht. Jetzt frage ich mich nur.
Wirklich?
Ja, ja. Angeblich auf dem Schiff. Die fahren jetzt nach Capri, also nach Italien.
Gehen Italien.
Gehen nach Italien. Und holen sich Poletto aus Hamburg, um italienisch zu kochen, ist schon drollig.
Hört sich aber auch italienisch an, Poletto.
Na, Poletto ist ja.
Die Hälfte, ja.
Nein, die kocht ja auch brillant italienisch, aber ganz ehrlich, wenn ich nach Capri fahre, dann will ich auch Capri
Christian
fressen.
Christian Rach versteht das nicht.
Nee, ich auch nicht. Tim Mälzer auch nicht. Aber die Geschichte, erzähl weiter. Also ich war nicht eingeladen bei Heidi
Klum. Also eine Geschichte aus den vergangenen 4 Wochen, an der du teilhattest und an der auch andere Prominente ja eine Rolle spielen. Das lese ich an deinem Blick ab. Es ging nicht nur um Tim Mälzer, andere prominente Menschen waren ebenfalls beteiligt. Richtig? Richtig. Richtig. Ja, richtig. So, also die Geschichte ist schon halb erzählt im Grunde. Ja, sie spielt in Hamburg, im durchaus heißen Sommer 2019 in Hamburg.
Oh ja.
Tim Melzer und nicht nur ein anderer Prominenter, es waren mehrere andere Prominente. Es war ein anderer Prominenter, Sascha war dabei.
Nein.
So, aber ein Musiker war es.
Nein.
Nein, es war aber ein anderer Fernsehkoch.
Auch nein.
Nein, es war jemand aus der Welt des Sports.
Nein.
Der Fernsehmoderation.
Nein.
Aus der Politik.
Oh ja. Ja,
aus der Politik.
Oh ja.
So, aus der Politik. Tim Melzer und der Regierende, der erste Bürgermeister Hamburgs.
War auch da.
Der war auch da. Es
war auch
handelt
da.
Sich um eine Geschichte, die auf einem Event stattgefunden
hat. Oh ja.
Es war ein Event, bei dem Tim eingeladen war.
Nein.
Nein, an dem er gecatert hat.
Ja.
So, Tim hat gecatert bei diesem Event, bei dem auch Hamburgs erster Bürgermeister
zugegen war. Schlau, Digga.
Ja. Ich krieg dich jetzt. Ich krieg die Geschichte. Und sie ist peinlich, die Geschichte. Sie ist nicht
für wen?
Für dich ist sie nicht peinlich.
Nein,
sie
für
ist
mich
peinlich.
Überhaupt nicht.
Für jemanden aus der Politik ist sie peinlich.
Könnte.
Könnte.
Wenn ich sie erzählen würde,
ja,
wäre sie
unfassbar. Handelt sich um einen Senator?
Nein.
Eine Senatorin?
Nein.
Es ist jemand aus der Bundespolitik.
So, nein.
Ach.
Also jetzt komme ich nur noch mit nein.
Ja, weil es zu heiß wird. Du merkst einfach, es ist mein es investigativer Blutdurst ist geweckt und jetzt wird es.
Was ich ja noch eigentlich erzählen wollte. Also das ist so an der Stelle.
Also so einfach kommst du nicht raus aus der Nummer.
Doch, nein.
Hat es mit Sexualität zu tun
nein.
im weitesten Sinne? Doch.
Nein.
Hat es mit Drogen zu tun?
Nein.
Hat es mit viel Weiberei zu tun?
Mm-mm.
Hat es mit peinlichem
Schwarzgeld? Nein.
Schwarzgeld?
Nein.
Kriminalität?
Nein.
Drogen?
Nein.
Oh, dann ist die Geschichte auch nicht wert, dass
okay,
wir
gut.
sie so groß
dann können wir sie jetzt auch abhaken.
Zumindest
nicht. Ich
werde mal so zwei bis sieben Leute aus der Redaktion bei SternTV dran sitzen.
Drauf.
Ich denke mal, in vier Wochen Mittwochabend bei RTL haben wir das Ding fest.
Es gibt manchmal so Dinge, da denkst du so irgendwie, ich meine, derzeitig wird irgendwie der Arsch von der Frau von Wendler immer wieder diskutiert irgendwie, der weil er ein bisschen rumgedatscht hat da irgendwie. Jetzt sind gerade Sommerhaus der Stars, wo irgendwelche Fickereien auf irgendwelchen Außentoiletten irgendwie großartig
durch. Nicht so abfällig, 2023 könntest du dabei sein.
Und ich will dabei sein. Ich will dabei sein. Let's Dance der Dschungel. Ich möchte dabei sein. Aber das Ding ist schon echt harsch, wo du manchmal so denkst, Digga, das sind Leute schon über viel weniger gestolpert, über viel weniger.
Wo guckst du? Also um welche Uhrzeit und wo guckst du das?
Nur Bild Online.
Ah, okay.
Das Einzige...
Also Bild Plus bist du.
Nee, nicht mal. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß, dass man bei Google Wild eingibt und dann hat man das. Das nervt mich auch. Bild Plus nervt mich massiv, weil so viel ist Plus. Und die spannenden News sind immer wieder Plus. Willi Herren, der da irgendwie gerade abgegangen ist mit seinen Allen, da steht Bild Plus. Und ich muss dann immer, und ich mache das ja sogar so, dass ich dann das anklicke und dann kommen ja die ersten drei Textzeilen. So. Und Gott. Das ist mein Informationsgehalt, weil ich nicht weiß, wie geht denn dieses Scheiß Plus?
Ich draufklicken und zahlen.
Ja, aber wie kann ich denn bezahlen mit meinem Telefon? Wie soll das denn gehen?
Gehst du einfach am nächsten Tag zum Kiosk, holst dir die gedruckte Rotze und da steht's dann auch drin.
Deshalb liebe ich Reisen momentan, weil ich dann die ganzen Bild-Plus-Artikel lesen kann.
Im Internet steht, laut Bild pendelt der Vater, und das ist Steffen Halaschka, einer Tochter und Ehemann von, mit dem Zug zwischen Hamburg und Köln und erklärt, für mich ist diese Lösung perfekt. Dort muss ich keinen Kühlschrank füllen, nicht überlegen, welche Lebensmittel anfangen zu schimmeln, muss nicht putzen oder Blumen gießen, sondern kann mich voll und ganz auf meine Sendung konzentrieren.
Ja, ich lebe seit 8,5 Jahren im Hotel.
In welchem?
Tageweise. Das würde ich, glaube ich, hier nur sagen.
Bist du im Savoy?
Nein. Es geht, also, das ist übrigens eine lustige Geschichte, weil viele Menschen denken, nach 21 Jahren hat SternTV, hat Günther Jauch bestimmt einen ganzen Beipackzettel an Hinweisen gegeben, wie diese Sendung zu verwalten ist, wie man sein journalistisches Erbe bei RTL anzutreten hat.
Überschätzt man ihn noch ein bisschen.
So, nein, er ist ein Großmeister im Loslassen und Abgeben. Also wirklich mit allergrößter Gelassenheit hat er die letzte Sendung moderiert, ist vom Hof gegangen und hat gesagt, viel Spaß. Er hat einen einzigen Hinweis, hat er mir an die Hand gegeben, buch dich nicht im Savoy ein.
Hat er gesagt?
Ja, also wenn ich Ihnen eine Empfehlung geben darf, wenn Sie hier in Köln wohnen, gehen Sie nicht ins Savoy. Und das hat nichts damit zu tun, dass das Savoy ein schlechtes Hotel wäre. Es ist einfach das Medienhotel in Köln. Also jede Fernsehproduktion bucht die Gäste im Savoy ein. Und wenn du tatsächlich das brauchst, dass du nie Feierabend hast, dann gehst du ins Savoy, weil da triffst du unter Garantie
abends. Du checkst abends, ein und gehst an die Bar.
Gehst an die Punkt. Bar und da triffst du sozusagen die du gerade beim Seppen noch irgendwie im Fernseher gesehen hast.
Ah, ich bin auch so hin und her gerissen, weil hin und wieder bin ich inzwischen mal müde und brauche auch wirklich meinen Schlaf. Früher gab es für mich nur das Savoy. Ausschließlich, weil es war wirklich ein Club. Es war ein Treffen und es hatte eine zauberhafte Magie. Es ist ein von außen echt hässliches Hotel. Innen drin aufgebaut, sag ich mal, wenn Kalle Spensen jetzt, ich sag mal, in ein Richter wäre, dann
es gibt
wäre
einzelne Zimmer, die haben einen Whirlpool neben dem Bett.
Ja, ein einzelnes Zimmer, wo auch das Bett der Whirlpool ist. Also, und dann gibt's auch so Farbspiele und so. Also wirklich irgendwie so tiefe Teppiche, Leoparden, ich sag ja, keine Schwänzen oder so. Und, aber was wir wirklich, ich habe da teilweise auch wochenlang drin gewohnt und
warum?
Weil ich lange Produktion hatte, okay, in Köln. Also, dann musst du halt länger da bleiben. Und du triffst dann auch manchmal auf Menschen und immer wieder, und das ist ja das Brutale am Hotelleben, immer wieder neu, immer eigentlich entsozialisiert sein, keine Freunde, kein Ding, irgendwie so, jetzt habe ich auch nicht in jeder Stadt in Deutschland Freunde, die ich privat besuchen könnte, oder
eigentlich
wenn.
Eigentlich in
keiner. Dankeschön, und aber wenn ich jetzt Freunde hätte, aber dann sind
Israel
die
jetzt
da halt. Oh, so.
Vielleicht kommt übrigens die Geschichte von dem Event.
Und dann sitzt man einfach mal am Tresen und dann kommt irgendjemand und man baut so eine Art, weil man aus derselben Branche kommt, so eine Intimität auf und dann unterhält man sich. Man lernt sich kennen. Da hat mich übrigens Mario Barth meinen Kampfnamen mir gegeben, die Kochfotze. Ich habe mich mit Mario Barth mal verbal sehr hart angelegt und seitdem nennt er mich nur noch die Kochfotze und ist bester Freund von Steffen Hensler, um mir eine auszuwischen. Ich glaube ja, ich weiß es nicht.
Das heißt, also Hensler und Jan Like und Oliver Barth sind das Dreigestirn.
Schön mag ich noch, also ich mochte gerade sehr gerne Oliver Barth. Ja. So. Aber ja, aber es ist schon dieselbe, aber nochmal, das ist so voller Respekt, weil wir sind Lautsprecher, also das gehört irgendwie dazu. Da wird auch ganz gerne mal zugeschlagen, wenn der Falsche auf den Falschen trifft, irgendwie so. Aber es gibt auch sehr viele, sehr schöne Momente, gab es zumindest, bis zu dem Moment, wo es zur Nichtraucherbar wurde.
Ah, schön.
Unterirdisch. Nee, jetzt ist die Bahn eine Nichtraucherbar. Und das war früher, glaube ich, die Quintessenz, dass du versacken konntest. Und es gab Fotoverbot, es gab ganz klare Ansage, Gäste waren dabei, durften keine Selfies machen, es gab keine Presse. Es war sowas wie ein unausgesprochenes Gesetz, was es jetzt leider nicht mehr ganz so gibt und deshalb auch hin und wieder mal eine andere. Aber
ich
es
hatte
ist
aber
nach wie
auch
vor
mal im Savoy ein Erlebnis, bei dem ich tatsächlich hinterher froh war, dass es nicht presseöffentlich war.
Das meine ich ja.
So. Erzähl mal. Das ist, nein, das erzähle ich nicht.
Ist das so spannend wie meine? Nein, ist das so der Podcast der Nicht-Geschichte?
Das Erlebnis, ich tausche das nur.
Oh, ich glaube, ich kenne die Geschichte.
Sehr gut. Gegen die Geschichte, vorhin versprochen wurde.
Leider doof. Diese Geschichte hat zu Tränen geführt bei uns am Tisch. Ich erzähle sie ganz kurz, und zwar in aller Ausführlichkeit. Ich bin ein richtiges Arsch.
Ja.
Aber,
das glaube ich jetzt nicht.
Was? Ist es die Geschichte, die was mit Körpergröße zu tun hat?
Was?
Die was mit Körpergröße zu
meine
tun hat?
Meine Geschichte?
Ja?
Ach so, willst du meine Geschichte?
Ja, klar. Ja.
Du denn? Ja, na gut. Es ist,
erzähl ich lieber selber.
Wenn ich richtig zugehört habe, hat Tim am Anfang des Podcasts
ich erzähl sie
gesagt,
nicht.
Steffen ist fast sowas wie ein Freund. Und ich glaube, auf diesen Status können wir uns da noch einigen.
Tim.
Hätte schön werden können.
Pass auf, ich rette dich da raus.
Wen?
Oder dich auch, Tim, euch beide. Wir bleiben in Köln. Du erinnerst dich, du erzähltest neulich in einer Podcast-Folge, dass du auch in einem Hotel warst. Es war das Savoy, glaube ich. Und du bist ja nochmal auf dem Ring, weil du Hunger hattest.
Mm-mm. War nicht das Savoy.
Okay, aber du bist
das
nochmal auf dem Ring.
Das wäre ein ziemlich weiter Weg. Hindenburg, dann heißt das, glaube ich.
Ja. Schreibt also Julian Brandt. Mit Bedauern musste ich neulich beim Hören einer älteren Folge von euch feststellen. Guck mal, heute sagen die schon einer älteren Folge.
Das ist geil.
Ist gut, ne? Dass Tim des Nachts in meiner Heimat Köln kulinarisch verloren schien und sich mit einer schon beim Zuhören die Zunge pelzig machenden Mayo-Sandwich rumschlagen musste. Rettung naht. Für nächtliche Bedürfnisse fernab der Erdnüsse aus der Minibar empfiehlt sich die Weidengasse. Monothematisch türkisch ausgerichtet, dafür läuft der Holzkohlengrill der diversen Restaurants aber 24/7. Adana vom Grill, frisches Lammertschun und einen Ayran aus dem Silberbecher. Nächtlicher Heißhunger, Tim, was willst du mehr? Und keiner interessiert sich für einen Fernsehkoch mit Kapuzenpulli, meine Meinung. Und das Savoy ist nur 5 Minuten entfernt, zu Fuß. Hierzu mein Versprechen, wenn ich dich erkenne, lasse ich dich garantiert in Ruhe futtern. Dein Julian.
Ja, leider nicht Savoy Hotel, weil da wüsste ich, wie ich mich kulinarisch verpflegen soll. Da brauche ich nur einmal rechts raus, ist super nett. Leider komplett falsche Ecke. Leider
Julian, trotzdem vielen Dank.
Wirklich vielen Dank.
Ich finde, du könntest Julian ein handsigniertes Kochbuch dein aktuelles handsigniertes Kochbuch zusenden.
Ja, mache ich das halt.
Aber man kann auch auf dem Ring noch irgendwie eine Currywurst des Nachts bekommen oder so.
Also nicht Tim.
Samstagabend, 2 Uhr nachts, also kurz bevor die Stimmung kippt, weil der Hustensaft falsch wirkt. So, weil der nicht mal so, weil so ein leichtes Aggressionspotenzial kommt. Und dann gehst du los und es hat geregnet und es war einfach so, es war wirklich extrem unangenehm und das ist dann auch manchmal bist du auch, hast keine Lust mehr und wir waren auch schon mal nachts unterwegs. Nach dem Geburtstag zum Beispiel. Ganz tolle Runde. Bullerei-Geburtstag. T.S. Ullmann, Linda Savakis,
Linda war gut drauf.
Ray Garvey, Ich und noch jemand, der mir sehr nahe steht, waren nach dem Geburtstag der Beulerei Schnitzel
essen. Lass mich raten. Erika Seck.
Erika Seck.
Ja. Großartig.
Und ich meine nochmal, Ray Garvey, Linda Savarkas, T.S. Ullmann, ich und hier noch jemand. Halb zwei. Mhm. Und es war so, cool, dass ihr auch da seid. Umgedreht und man hat uns in Ruhe gelassen. Bis auf eine einzige Person, die war so ein bisschen düdelüt. Aber das hatte wirklich was ganz, ganz, ganz Kostbares, was Schönes. Aber ich war nicht alleine. Manchmal, wenn ich alleine irgendwo bin und die Aufmerksamkeit alleine bekomme, hat das was sehr Unangenehmes. Das heißt, wenn ich jetzt nachts um 1:30 alleine im Erikas Eck sitze.
Ja, alleine ist meistens doof. Das Problem.
Alleine ist wirklich,
ich habe niemanden. Dann bist du freiwillig, der hat ja eh nichts zu tun, der hat niemanden bei sich, da störe ich nicht.
Genau, dann können wir nochmal Foto hier, wieso alleine? Dann sagst du, ja, einfach nur, weil ich Lust habe, ach so, deine Frau oder dein, was auch
alles
immer.
In Ordnung.
So, ist alles in Ordnung. Und komm, setz dich zu uns. Nein, komm jetzt ein hier. Setz und ich sage, nein, danke, vielleicht.
Mein Lieblingsmoment ist dann immer, ist es irgendwie auch 1:30, du bist irgendwie.
Waren wir da nicht auch schon zusammen?
Im Erikas Eck? Ja. Natürlich waren wir da
schon zusammen. Wollte ich gerade sagen.
Ja, Dankeschön.
Danke.
Ja. Und dann kommen die Leute nachts um 1:30 nach dem 7. Bier an und wollen dir unbedingt das Thema für Stern-TV andrehen.
Auch gut. Auch gut. So ein schöner Sternenhimmel.
Ja.
Ich höre hier noch ein Thema.
Das muss ich mal, ich habe da eine Erfindung gemacht. Also wirklich, das ist so, boah. Und dann musst du auch immer sagen, es ist jetzt 1:30 in der Nacht.
Adi auch.
Und ich bin nicht mehr ganz frisch.
Adi auch.
Vielleicht schreiben sie einfach eine Mail. Es ist wirklich nicht böse gemeint. Aber
super, wir sind immer auf der Suche.
info@haltdieschnauze.de
Schönster Hinweis, den ich mal hatte, da habe ich noch Schmecken, ich gibt's nicht gemacht. Und wie kam ein Typ auf mich zu und sagte, ey, du bist der Koch und ich finde das so geil, was du machst. Aber mach doch mal sowas wie mit Fleisch und Gemüse. Und ich so.
Fleisch ist mein Gemüse.
Ja, aber was meinst du mit Fleisch und Gemüse? Und ja, du Fleisch und Gemüse halt. Das wirst du ja können. Und ich sag, ja, aber noch mehr. Nee, ich sollte nur mal was mit Fleisch und Gemüse machen. Habe ich dann auch gemacht. Und dann.
Vor Ort?
Ja, nein, im Fernsehen.
Ach so, im Fernsehen.
Und dann ging das so durch die Decke. Bam, ab nach oben. Seitdem bin ich ein Fernsehkochstar.
So, ich habe hier mal auf wundersame Weise immer noch halbwegs kühle Bier auf den Tisch gestellt, ja. Obwohl ich weiß, dass Tim eigentlich kein Biertrinker ist.
Ja. Warum?
Als Begleitung meines kulinarischen Gastgeschenkes. Ich ahne, dass diese Sendung ansonsten zu Ende gehen könnte, ja. Ohne dass ja. ich mein ja. Gastgeschenk ja. losgeworden wäre, was kein Drama wäre, weil ich würde mich selber auch drüber freuen.
Ja, weil es warm ist. Ich muss an der Stelle noch. Aber wir könnten ewig plaudern. Boah, und jetzt wird es unangenehm.
Wieso?
Oha.
Weil wir in einer Wärmekammer von ungefähr 45 Grad mit 80% Luftfeuchtigkeit sind und wir jetzt ein.
Hier wird eine Kümmelstracke ausgepackt, eine Ahlewurst. Wobei, ich muss sagen, ja, nordhessisch sogar. Das ist aus meiner nordhessischen Heimat die Spezialität. Das ist die Ahlewurst. Mhm. Eine Schweinerohwurst, sagt, glaube ich, der Gastronom, der Koch, genau. Die luftgetrocknet ist.
Mhm.
Über 4-6 Wochen luftgetrocknet, bis sie richtig gut wird. Mhm. Die würde auch bei uns zu Hause, muss man die immer. So nach der Festigkeit her testen.
Ja, kann ich.
Wenn ich mit meiner Mutter Ahlewurst kaufen gegangen bin,
das hast du nicht gesagt,
dann hat sie immer gesagt, es gibt die dürre Runde und die stracke. Die dürre Runde ist eine etwas dünnere Ahlewurst, zum Ring gebunden ist.
Ja.
Das hier ist eine stracke. Ich hätte dir gerne eine dürre Runde mitgebracht, aber die war im Supermarkt meines Vertrauens leider ausverkauft. Nein, leider ausverkauft. Und dann hat meine Mutter immer gesagt, eine dürre Runde bitte schön fest. Also die wird lange, lange hängen gelassen, sehr lange haltbar und hat ein tolles Aroma. Hier haben wir leider.
Schneidebrett mitgebracht.
Ja, natürlich, weil ich ahnte, dass das hier nicht entsprechend ausgestattet sein könnte.
Könnte, wäre es aber, oder?
So. Ja. Und ich habe hier allerdings nur eine Kümmelstracke bekommen. Kümmel gehört für meine Begriffe da überhaupt nicht rein.
Warum nicht?
Kenne ich nicht von zu Hause. Ich finde, das ist einfach Pfeffer, Salz, ich weiß gar nicht viel mehr.
Ja, aber Kümmel hilft ein bisschen bei der Vergasung.
Es ist eine Art von Salami, oder?
Es ist im Grunde die nordhessische Variante der Salami. Also,
für mich wird es eine Premiere sein.
Schneiden wir das nicht in Scheiben?
Ja, bitte.
Ich kriege hier gerade ein Stück, 200 Gramm.
Das ist kein Stück.
Ein Meter Salami.
Das ist kein Stück. Das heißt, in der niedersächsischen Heimat meiner Frau ist das ein Stümpel.
Ein Stümpel.
So, das ein letzte Stümpel Mal, dass ich Mettwurst, in diesem Fall ein Stümpel Ahlewurst.
Für mich deutlich kleiner. Ich habe noch nie in meinem Leben Salami gegessen. Heute wird die Premiere.
Du kriegst ein Scheibchen.
Ja,
ich das letzte Mal, dass ich so in die Wurst gebissen habe, also in dieser
wir
Größenordnung.
Wir wollen es nicht wissen. War in St. Georg.
In der Tat, es war in St. Georg.
Wirklich?
Meine erste Bude.
Wie
heißt Kartoffelpommes.
Kartoffelpommes.
So. Die erste WG, in der ich in Hamburg gelebt habe, Spaldingstraße 41. Oben im Dach hat übrigens Tiedemann.
Carlo von Tiedemann.
Den lade ich mal ein. Der hat Dinge erzählt neulich bei
toller
Lanz.
Ein geiler Typ.
Der hat alles gemacht.
Nein, der wäre eine Wildsau. Aber ein guter, ein ganz guter.
Du hast Carlo von Tiedemann noch nie eingeladen? Das ist ein Versäumnis.
Uns gibt es noch nicht so lange.
Und wir mögen uns sehr. Wir haben im selben Haus gewohnt.
Der Welt.
So. Übrigens, an der Stelle muss ich mal sagen, wir wollten mit 10 Folgen pro Staffel starten und wir machen deutlich mehr in der ersten Staffel, weil uns die Leute mögen. Und das finde ich schön. Und an der Stelle muss ich auch sagen, Tim, wir werden in der zweiten Staffel wöchentlich kommen.
Kommt jetzt der Moment vom Blumenstrauß?
Nein, das ist einfach nur wichtig für unsere Zuhörer, weil sie schreiben nach jeder Folge, sie würden gerne Tim mindestens einmal die Woche hören.
Du bist so ein fucking Lügenbaron, das ist so.
Nein,
das Einzige, was ich immer lese, das Einzige, was ich immer lese, kann Melzer mal die Fresse halten und den Gast auch mal zu Worte kommen lassen, was heute mir sehr gut gelungen ist.
Wir haben
ich habe die Themen.
Naja, also die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja, aber heute die Thematik. Ich habe sozusagen die Welle vorbereitet, auf der du inhaltlich sehr sympathisch surfen konntest.
Ja, ein schönes Foto von dir dabei, Tim. Guck mal.
Ich durfte auf den Wellen, auf den Wogen deines Wortschwalls seicht mitwippern.
Ja, so hättest du ihn erkannt, Steffen?
Halt doch mal die Fresse.
Ja, das haben, ich, haben wir zu Hause, das Buch.
Also Born to Cook 2.
Born to Cook 2. Und Tim Melzer, da hat er noch diese Skinhead-Frisur.
2000 gehabt. Und, Tim, weißt du es noch?
5.
So, und ich habe ein ganz kleines Spiel vorbereitet. Ich lese Dinge vor. Hm? Tim kriegt nur die Zutaten zu hören und muss sagen, was es wohl war. Du bekommst die Zubereitung zu hören und musst sagen, was es war. Also pass auf, Tim.
Ich verstehe es auch nicht,
was ich erkläre. Was für ein Gericht verbirgt sich hier hinter? Lass die Gemeinheit, spar sie dir. Schluck's runter. 16 Scheiben durchwachsener Speck, 8 Scheiben Toastbrot, 500 Gramm grüner Spargel, eine Tomate, 4 Esslöffel weißer Essig, 8 sehr frische Eier. Was sind denn sehr frische Eier? Aus dem Huhn?
Sehr frische Eier halt.
Okay.
So, die werden gemeinsam, die werden im Huhn gekocht. Ja, verstehst du? Du kochst das ganze Tier mit.
Wenn die Leute den Blick jetzt sehen. Nee,
wirklich, was sind frische Eier? Halt sehr frische Eier.
Da steht sehr frische Eier.
Willst du wissen, wie man es feststellen kann?
200 Milliliter Hollandaise, in Klammern Fertigprodukt. Toll zu den sehr frischen Eiern. 2 Esslöffel Estragon-Senf und 5 Gramm Crème Fraîche. Um was für ein Gericht handelt es sich, das du 2005 in Born to Cook 2 bei Tim Melzer auf Seite 28, 29 angeboten hast?
Musste ich mich mal vor der Steuer erklären, ob ich dieses Buch wirklich selber geschrieben hätte oder nicht. Oder ob ich da aber nur irgendjemanden beauftragt hätte, Dinge zusammenzusammeln, mich fotografiert habe. Ich kann es Ex-Benedict.
Ja, du hast es anders genannt.
Ex-Ellerbeck.
Gut.
Dankeschön.
Sein Ghostwriter hat es anders genannt.
Ex-Ellerbeck.
Ganz ehrlich, als ich mir das ausdachte, dachte ich, ich hau ihm eine rein. Aber
Dicker, okay. Das ist 11 Jahre her. Das ist 13 Jahre her. Und ich kann sogar den Titel des Rezeptes noch hin. Weil das unterscheidet mich halt von anderen.
Ja, ist gut. Steffen, du.
Ich schreibe meine Texte selber.
Was interessant ist, weil einem der Legasthenie Elka belegt hat. So, Achtung, Steffen.
Ja.
Schritt 1 bei der Zubereitung.
Oh, gut.
Mehl in eine Schüssel oder auf die Arbeitsfläche geben und in die Mitte eine Mulde drücken. Dann Hefe hineinbröckeln und das Wasser dazu.
Ich weiß es schon.
Ja, ja.
Ich weiß es schon.
Aber heißt du Steffen?
Pizza.
Nein.
So. Den Honig in die Mulde geben und alles mit den Fingern vermengen, Salz und Olivenöl dazugeben und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Drittens, Teig auf die bemalte Arbeitsfläche, 5 Minuten kräftig mit den Händen kneten. Viertens, wieder in die Schüssel geben und mit etwas Mehl bestäuben, mit einem Tuch abdecken, 40 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Wie in den folgenden Rezepten beschrieben, verwenden. Um was handelt es sich?
Ist total vergebene Liebesmühe. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber du kannst mir jedes Rezept dieser Welt vorlesen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin sowas von absolut... Also
aber du hast das, glaube ich, schon gesagt.
Nee, aber das stimmt übrigens. Ich war bei Halaschka schon häufiger mal zum Essen eingeladen. Ist gut. Ist heiß.
Moment.
Du hattest es gesagt, Steffen.
Meine Frau hat dir mal einen sehr, sehr guten Grünkohl kredenzt.
Ja, ja, deine Frau.
Im Thema.
Aber das meinen wir ja, deine Frau.
Ja, so, nichts gegen das Essen im Hause Halaschka, aber ich kann halt nicht. So, aber es ist so irgendwas mit so einer Art Pizzateig, ne? Honig geht vielleicht in so eine Richtung, weiß ich nicht, Focaccia-Brötchen, Pizzabrötchen. So.
Sehr gut, guter Mann.
Ja.
Sehr guter Mann, sehr guter Mann.
Tim?
Weißt du, Halaschka, das einzige Mal, dass er mich zu seiner Sendung eingeladen hat, Stern TV, war...
Warst du da auch dritter Auswechselgast?
Oder ja, ich glaube ja.
Nee, da war erste Wahl.
Ich glaube, da hat Nelson Müller abgesagt. Der alles Tester.
Nein, Alexander Herrmann hat da abgesagt.
Oder so, auf jeden Fall ging es, glaube ich, um dieses sehr teure Küchengerät. Das war das erste Mal, dass mich eigentlich...
Nee, da hast du abgesagt.
Ja, natürlich.
Aber weißt du, bei welchem Thema du zugesagt hast?
Nee.
Lasagne mit Pferdefleisch.
War ich da?
Ja, da warst du da. Da
hab ich verdrängt.
Da gab's
hab ich im Savoy gewohnt.
Da gab es mal...
Bin ich nicht von der Bar weggekommen. Waren so voll viele Prominente da.
Das war so einer der Momente,
wo... Tim, der Fahrer ist da für Stern TV. Sag Grüße.
Das war der, da gab es diesen Skandal, dass bei Lidl oder irgendwo war so Lasagne mit Pferdefleisch aufgetaucht aus Ungarn oder keine Ahnung woher.
Ungarn, ja.
Und dann
da war ich,
oh, wir brauchen, das. Gut, wenn wir irgendwie so einen Fernsehkoch hätten, der sich richtig echauffiert. Tim hatte Zeit. Und da Tim hat sich medienwirksam echauffiert darüber, dass das ja
nicht anders. Da war ich da? Da
also Tim, dann, ja. Pass auf, 200 Gramm Mehl, Salz, Pfeffer, 175 Milliliter.
Nochmal, Entschuldigung, fang nochmal an, 200 Gramm Pfeffer?
200 Gramm Mehl.
Ja.
Salz, Pfeffer, ja. 175 Milliliter Milch, 100 Milliliter Wasser, ja. 2 Eier, Öl für die Form, 400 Gramm tiefgekühlter Blattspinat aufgetaut, 200 Gramm italienische Mortadella im Stück, 2 kleine Zwiebeln, 2 Esslöffel Olivenöl, Muskatnuss, 100 Gramm Ricotta, nützliches Gerät, Handrührgerät und jetzt kommt's, die Muffinform.
Wollte ich gerade sagen, das ist ein Fitzauf, ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt.
So ein was?
Fitzauf. So ein halt Muffin. Fitzauf. Das ist so ein so regional.
So sieht's aus.
Ja, ja, das ist so ein Yorkshire Pudding-Style, ja. Fitzauf.
Ich will mich jetzt echt nicht einmischen, aber es, sozusagen als früherer Hörfunkmoderator, es bringt nicht so viel Bilder ins Mikrofon zu halten.
Stimmt schon.
Deshalb moderiert Sebastian auch kein Stern-TV, weil er hat gewisse Limitierungen.
Sebastian moderiert kein Stern-TV.
Nee, weiß ich.
Ja gar nichts mehr mit.
Habe ich doch gerade gesagt. Deshalb moderierst du auch kein Stern-TV.
Ach so, kein.
Weil du intellektuelle Limitierungen hast.
Gut, okay. Wir machen weiter.
Ihr Lieblingsmoment im Podcast. So sieht's aus.
So, Freunde, Achtung.
Hatten wir schon ein paar Mal. Wirklich. Und er lernt es nicht. Die Lernkurve ist flach. Aber die Wärme ist es. Es ist die Wärme.
Ja, ja. Es ist das Band.
Club-Sandwich. Wollen wir mal so langsam zum Ende kommen?
Ja, können wir gerne machen.
Lieber Steffen,
also von gerne
lieber
kann keine Rede
die Wurst sein. War wirklich geil. In der Tat stimme ich dir zu. Die Kümmelnote ist
überflüssig. Völlig ist überflüssig. Ich habe auch heute Flüche an der Fleischtheke abgesondert. Weil, haben Sie nicht einfach eine Dürre runde? Ja. Nein, hatten Sie nicht.
Die ist auch
schon für dich, ist schon geschält. Komm, hau das ganze Stück weg.
Ich habe so ein bisschen einen Verdacht, dass diese Wurst eher industriell gefertigt ist und haptisch schön gemacht worden ist.
Sagen wir mal so, es ist das nordhessische Produkt, das man in Hamburg im Rewe-Supermarkt auch noch bekommt.
Das meine
deswegen
ich.
Gehe ich davon aus, dass das ein großer... Aber ich bin kommende Woche in Kassel, besuche meine Mutter und dann werde ich dir eine handimportierte Ahlewurst aus Kassel...
Meine Familie kommt aus dem Dunstkreis Kassels. Also meine Urgroßmutter ist damals... Meine Großmutter ist damals mit ihrem Mann, musste sie Ostdeutschland verlassen. Thüringen. Damals, Rositz, und ist in Kassel gestrandet, in Singles.
Oh, da waren immer die HR3 Club Night Partys.
Nein, definitiv nicht, waren die nicht in Singles.
Nee, das war
ganz kleines Dorf irgendwie. Ich habe noch ganz ein paar Verwandten, ein bisschen Verwandtschaft da. Liebe Grüße an dieser Stelle. Auf diese Wurst hätte ich mehr Lust. Und das Bier, Tanzäpfle übrigens, kann man sagen, ist eins der einzigen Biere, die ich wirklich gerne trinke.
Das ist auch gut.
Und ich weiß
nicht aus Nordhessen, sondern aus dem Schwarzwald.
Ja. Das erste Mal kennengelernt, auch über einen gemeinsamen Freund, Max Mutzke, der gerne mal Tanzäpfle.
Du kennst Leute.
Ich bin heute Dropping. Und wenn ihr die Geschichte erfahren würdet, die ich in petto habe, wirklich, das ist Titelseite, Stern, Spiegel, Gala nicht, aber alles, Fokus, InTouch, alle werden sie da. Alle.
Ist es ein potenzieller Karrierebreaker?
Ein potenzieller? Mhm. Das wäre einfach ein Stopp.
Tim könnte nach Israel auswandern.
Es wäre ein Halt, Stopp, jetzt rede ich Moment. Da wäre so alles durch. In dem Moment.
Wirklich?
Ja, wirklich. Krass. Krass.
Wollten wir nicht noch was verlosen?
Na?
Ja.
Ja. Ja. Und ich finde, hast du dir ein Spiel ausgedacht? Sonst hätte ich einen Vorschlag. Und zwar, wir verlosen was gleich. Ich sage auch gleich was.
Ach, danke, dass du
und die Aufgabe hast. Ist.
Ja.
Beste Geschichte, die Tim heute nicht erzählt hat, uns zu schreiben. Also,
das ist krass.
Also, was heißt uns, euch in dem Fall? Sebastian wird euch gleich die Mailadresse nochmal sagen oder die Kontaktwege.
Und dann ist krass.
Die Geschichte, der Karrierebreaker. Also, was hat Tim Melzer vor etwa 4 Wochen in Hamburg auf diesem sagenumwobenen Event, über das in Hamburg nur getuschelt wird?
Kannst du irgendeinen Tipp geben, der dir nicht
den. Es ist jemand aus der Politik beteiligt. Hamburgs erster Bürgermeister war zugegen. Viele andere Prominente.
Das
war
ein Event,
bei dem Tim gecatert hat. Man könnte ein bisschen googeln. Aber was ist dort geschehen, was wirklich so unsagbar ist? So unfassbar peinlich, skandalös.
Ein Beben. Ich sag euch, es gab mal in Amerika, wie hieß dieser Film?
Der?
Es war einmal in Amerika.
Nee, aber der andere da.
Der andere
Film. Investigativen, nein, wo es um so ein politisches Beben gab.
Wag the Dog.
Gate, wo alle immer Gate
Watergate.
Sagen. Watergate, danke.
Das war kein Film in dem.
Ich weiß das, aber ich habe das im Film gesehen.
Ereignis, aber.
Wir reden von dieser Dimension.
Ja.
Also, aber
wir reden, lasst Steffen, eurer Fantasie
was könnte es denn zu gewinnen geben?
Es, ja. Es wird zu gewinnen geben, wenn ich das so zur Verfügung stellen darf, 2 Karten fürs Schmidt-Theater.
Aber Moment, nicht für die letzte Instanz.
Doch, für die letzte Instanz am 15. Verdammt. September. Sind wir dann schon online?
Ja. Aber sowas schaut von. Mal Gänsehaut.
Ja,
schaut
mal hier. Freunde, die Kartoffelpommeshand kriegt Gänsehaut.
Das ist der Meinungstalk im Schmidt-Theater, den ich präsentiere.
War Tim auch schon mal, ne?
Tim war auch aber schon mal
als Gast Vertretung, das wollen wir festhalten.
Aber eine gute Vertretung.
Ja,
eine wirklich sehr, sehr gute Vertretung.
Ist er richtig sauer geworden.
Warum? Ja, der kann sauer werden.
Ja, was Tim damit sagen möchte, ist ein temperamentvoller Meinungstalk. Wir haben 4 prominente Gäste auf der Bühne. Kalle Schwensen, über den wir schon sprachen,
ist Müller.
Zugegen. Ina Müller ist am 15.09. nicht dabei.
Micky Beisenherz
ist immer dabei. Gut. Es ist Andrea Kiewel dabei.
Ach, die habe ich im Flugzeug
neulich getroffen. Der Fernsehgarten.
Hochunterhaltsam.
War Steven neulich.
Wird eine echte Entdeckung, das verspreche ich euch.
Okay.
Kiwi ist wirklich, glaube ich, ist wirklich Hammer. Wirklich Hammer.
Wirklich
viel verspottet. Fernsehgarten hat keinen guten Leumund. Ja, viele Leute erheben sich über den Fernsehgarten, aber Kiwi ist eine Granate.
Fernsehgarten
und tipptopp. Und der geschätzte Kollege Wiegald Boning. Das sind meine 4 Gäste, zu denen wir werden.
Nee, du nicht, Tim.
Wir werden 5. Ja, Tim, du hattest keine Zeit. Ich habe dich gefragt.
Stimmt.
Ich sag nicht für wen. Da hättest du einmal nicht die Vertretung sein können und dann wolltest du nicht.
Original.
So, 15.09. im Schmidt-Theater, Meinungstalk zu 5 aktuellen Themen. Es wird sehr unterhaltsam. Wir werden uns leidenschaftlich zu aktuellen Themen ins Zeug legen. Enttäuscht ist noch niemand nach Hause gegangen und wir hauen 2 Karten raus für die beste Geschichte, die Tim heute nicht erzählt hat. Was ist auf diesem Event in Hamburg passiert? Ein absoluter Karrierebreaker in der Bundespolitik, glaube ich.
So viel kann man. Wollen wir diese beste Geschichte in, sagen wir, 5 bis 10 Sätze unterteilen, sonst schreiben die Leute sich an Wolf.
These, einfach These.
These, das ist
These.
Gut. These Ullmann.
Ein guter Plot hat 3 Sätze.
Ich wollte nur sagen, die Zeit rennt mit Halle. 2:20 sitzen
hast
wir
hier gerade.
Wir
haben noch
nein.
Das kriegen aber auch schlanke 25
Minuten. Wir haben 9:30 morgens.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich war ja bei dieser letzten Instanz dabei und natürlich ist Steffen Halaschka für mich vordergründig Stern-TV-Moderator, sitzt da ohne Krawatte, aber mit Sakko und Hemdchen und hat eine manchmal drollige Art und Weise bestimmte Thematik. Bei der letzten Instanz sieht man, warum ich ihn so gerne mag, irgendwie, weil er hat einen sehr, sehr spitzen Blick auf die Welt und hat eine gute Art und Weise auch mal ein bisschen Fickelinsche.
Ja, mir musst du es nicht erzählen. Ich war bei der Premiere
Nachtasyl
noch.
Deshalb gucke ich dich ja an.
Ach so.
Ich muss das ja stellvertretend. Ich kann jetzt auch gegen die Wand reden, aber dann kommt das nicht so energetisch rüber.
15. September, 19 Uhr im Schmidt-Theater. Wir verlosen 2 Karten für die beste Geschichte. Es ist ein Sonntagabend. Ja. Und man kann natürlich auch Karten kaufen, wenn man
jetzt keine gute Geschichte parat. Selbstverständlich nicht getragen.
Und jetzt erzähle ich nochmal ganz kurz, warum Steffen Halaschka hektische rote Flecken im Gesicht bekommen hat, weil ich eine Geschichte erzählt habe, dass ich...
Ach, das stimmt. Ich
weiß so, und da ist er richtig zickig geworden. Also richtig so ja, aber es war auch nicht mehr irgendwie moderiert, sondern er war richtig sauer. Ich habe auf dem Behindertenparkplatz geparkt.
Aber wo ist der Fehler?
Weil mein Auto so groß ist, dass es das Behindertenzeichen verdeckt hat. Und damit war ich fein raus aus der Sache. Und das hat ihn inhaltlich so wuschig gemacht. Und wir hatten vorher ganz andere Themen auf dem Parkett. Ganz andere. Aber da ist er ausgerastet. Da dachte ich so,
jetzt fällt ganz gut. Zählt doch auch zur Behinderung.
Personenschutz.
Im Prinzip hast du nichts falsch
gemacht. Nicht witzig. Es war auch nur eine gemachte Geschichte. Aber er ist voll drauf reingelaufen irgendwie so. Und war aber richtig so.
Geil. Schade. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat ja wohl mal Spaß gemacht.
Das war toll.
Wer hat
ganz
sich
toll.
Denn diesen Top-Gast, ach, das war ich, ausgedacht?
Habe ich dir das nicht gesagt? Lade mal den Halaschka ein irgendwie.
Nee, ist ein guter du hast Typ. Gesagt, der hat Probleme mit Behindertenparkplätzen. Den laden wir nicht ein.
Sag das nicht. Sagt man noch Behindertenparkplatz?
Warum denn
nicht?
Handicap-Parkplatz. Oder ist Parkplatz nicht mehr politisch korrekt?
Schlusswort. Nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Herr Halaschka.
So, ich danke, das war sehr schön.
Ja.
Jetzt erstmal noch die Wurst auftrinken, die Biere aus.
Ja, mit dem Bier bin ich raus.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.